Hallo David.
Hallo Robert.
Weißt du was?
Ja, was denn?
Du brauchst doch immer mal eine kleine Aufmunterung, oder?
Oh, ja.
Pass
gerade
mal,
heute.
Ich habe eine Kamera hinter mir, die nicht läuft, gerade angestoßen. Ich habe eine Aufmunterung für dich.
Ach, das Geburtstagsgeschenk.
Sage mal, musstet jetzt gleich laut rausposaunen?
Warte mal.
Da, ja, guck mal.
Der Wally.
Du kriegst auch noch einen schönen Beutel dazu, damit du es dann irgendwie, falls du es nicht heute hier mitnehmen willst, kannst du bestimmt auch im Tonstudio lagern. Aber da ist er.
Und Eva ist auch gleich noch mit dabei.
Ja, das ist das nagelneue Wally-Eva-Set.
Cool.
Ja.
Und da ist sogar der Schuh drin.
Welcher Schuh ist
das? Und dieser Putzroboter. Na, guck mal, der Schuh, den Eva dann findet mit der Pflanze, der auf dem Planeten ist.
Stimmt.
Das ist ja richtig umfangreich. Mal gucken,
ja,
wie groß
das ist. Kleiner als das Set, was es mal gab.
Ich war ja am Wochenende auf dem Flohmarkt von Hand of Blood.
Ja.
Da hat
ich war auch eingeladen. Ich wäre wirklich gern da gewesen, aber es hat sich nicht ausgedehnt.
Ja, wir sollten eigentlich zusammen einen Stand haben.
Machen wir nächstes Jahr.
Machen wir nächstes Jahr, tatsächlich. Weil, also was ich sagen kann, die Leute reißen dir das da aus der Hand.
Kann ich auch alte Kinderklamotten überteuert verticken?
Ich habe ein Geschirrset von, Kali sagt, das ist ein super teures Geschirrset. Da darfst du auf jeden Fall nicht weniger als 50 Euro für verlangen. Das war irgendwie so ein richtiges Meißner Porzellan-Ding und wir haben unsere eine Hundetragetasche.
Hättest du nicht weniger als 5.000 Euro nehmen müssen.
Aber ich wurde dann gefragt vor Ort, ob ich denn auch, weil ich zum Beispiel das Sonic-Lego-Set, was ich mal in meinem Set zu stehen hatte, verkauft habe, ob ich denn auch meinen Wally verkaufen würde, der da drin steht. Ich wurde schon ganz häufig angeschrieben, wo ich den her habe. Und jetzt habe ich hier noch was, das ich vielleicht ersetzen könnte. Wenn
ich weiß, du baust ja gerne Klemmbausteine, deswegen viel Spaß
geil,
damit.
Geil, danke dir
viel
dafür.
Viel Spaß, rein gegönnt. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, wer redet denn jetzt hier? Also Robert Hofmann hat gerade David ein nachträglich zu seinem Geburtstag von Anfang August eingeschrieben. Überreicht. Wir beide sind als Filmkritiker unterwegs auf YouTube und machen diesen Podcast zwei wie Pech und Schwafel seit inzwischen 4,5 Jahren. Reden jede Woche über die Kino- und Serien-Neustarts der Woche, was in der Filmwelt so abgeht, tauchen hier und da tiefgründiger in die Welt der Filme und der Filmgeschichte ein. Und so ergibt sich Woche für Woche immer wieder Neues, Interessantes, was uns begegnet.
Heute begibt sich sogar etwas mit Gästen. Wir sind jetzt gerade noch allein. In einer Stunde ungefähr treffen hier Dennis Gansel und David Schütter ein. David Schütter, Schauspieler, Dennis Gansel, Regisseur von Der Tiger. Und David Schütter kam gestern Abend auf der Premierenparty zu mir und meinte,
du Arschloch,
morgen bitte ruhig. Ich habe dann bestimmt einen Kater. Geht nicht so hart, lass uns nicht so hart dran nehmen.
Ich feiere den also erstmal zu. In einer Stunde ist jetzt die Realzeit, wo wir aufnehmen. Hier im Podcast eher so in 30 Minuten werden sie hier Gäste sein. Und ich mag den gerne. Ich hatte den vor 2-3 Monaten in Köln, haben wir abends auch in einem Hotel zusammengesessen und gequatscht. Und er ist halt genau so eine, ich sage es mal, wie ich fühle, Atze, mit denen ich groß geworden bin, auch hier so. Mhm. Ja, er hat so richtig diese Vibes. Also ich meine das überhaupt nicht despektierlich, aber du sagst zum Beispiel, du bist aus Marzahn. Und das ist schon so diese Jugend-Vibes so ein bisschen, der bringt das mit. So, der ist frei raus und markant. Ich feiere den, bin gespannt, wenn wir sie nachher hier beide zusammen erleben. Und Dennis Gansel, einer der Filmemacher, der eine Menge richtig guter, erfolgreicher deutsche Filme gemacht hat. Jetzt aber erst einmal, damit wir überhaupt mal ankommen. David, du fragst dich doch jetzt sicherlich, diese Woche, du hast doch überhaupt...
Ich frag mich erstmal, wie heißt denn dieser Podcast?
Zwei wie Pech und Schwafel, habe ich schon gesagt zwischendurch.
Aber wir haben noch nicht begrüßt.
Ja, und damit begrüßen wir euch zu zwei wie Pech und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung.
Robert, es ist wieder Zeit. Wir haben September gerade so. Und
da
höre ich
doch schon langsam die Weihnachtsglocke.
Genau. Ja. Mir hatte ein Kollege von uns neulich schon ein Foto geschickt, Spekulatius, hat er schon, ich glaube, Ende August im Supermarkt bekommen.
Ich habe das auch auf meiner Insta-Story gemacht. Gepostet, hier so Baumstämme und Marzipanbrote.
Aber ich finde, man muss sich vorbereiten, weil ganz viele Leute sitzen dann zu Weihnachten da und sagen, ich hatte doch gar nichts.
Wie bereitet
und vor
man
allen Dingen
sich
den Adventskalender, den muss man sich so früh wie möglich holen, weil die sind gerne vergriffen.
Und?
Von den ganzen Influencern, die auspacken für ihre Videos. Aber wir haben den Holy Adventskalender.
Diesmal kann ich sagen.
Den gibt's wie letztes Jahr. Und ich kann nur nochmal sagen, das haben sie uns hier mit groß unterstrichen. Der ist letztes Jahr nach 6 Tagen ausverkauft gewesen. Das heißt, es kann jetzt schon sein, dass ihr eigentlich gar keinen mehr bekommt. Also sofort auf die Holy-Seite gehen. Da gibt's wieder 24 Türchen mit ganz vielen kleinen süßen Sachen gefüllt. Und eigentlich kostet ihr ein bisschen mehr, nämlich 144,99 € als Early Bird Price mit unserem Code Pech. Ja, es gibt ja nur noch einen Code. Für 10% Rabatt bekommt ihr das Ding für 130,50 Euro. Drin sind neue Sorten. Es gibt eine ganze neue Tab und insgesamt 115 Drinks plus Premium Shaker. Merch ist mit drin und alle möglichen wilden Überraschungen. Also dieser Adventskalender sprengt wirklich euer Weihnachtsfest.
Jedes Türchen fasst ein neues Geschmäckle.
Oh,
du hast doch nicht
du könntest
schlecht.
Werbe.
Ja, ich bin schon langsam. Ist es zu früh für Last Christmas? Ist es zu früh für Last Christmas? Na gut. Nein, don't do it.
Also, geht zu Holy, nutzt unseren Code Pech wie immer und lasst es euch schmecken. Und zu Weihnachten wisst ihr dann, was ihr schon mal nicht holen müsst. Nämlich keinen Adventskalender, den habt ihr ja dann schon.
Vielen Dank an Holy an dieser Stelle und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast. David, du hast da die Woche gar nichts vor.
Ich habe nichts vor,
du hast nur frei. Da fragst du dich doch, was sollst du denn dann gucken?
Ja, was kann ich nur gucken?
Was sind denn so die wichtigsten Filmstarts und Serienstarts der Woche? Leute,
Gar keine? Also gerade habe ich wirklich das Gefühl, ist nichts los. So, und du hast mir gerade vorgelesen, du hast die Neustarts der Woche zusammengetragen.
Da interessiert David nur nichts von, das ist der Unterschied.
Ja, aber es reden ja nicht 10.000 Leute mit dir, sondern es redet nur ich und ich sage dir, übelst uninteressant.
Ja, aber das ist die kleine Sektion, die auch Service für die Leute ist, die uns gerne hören. Also erst einmal, der Tiger startet die Woche, über den reden wir ja ausführlicher.
Stimmt.
Den hat David nur gestern schon in der Premiere gesehen. Mhm. Dann haben wir Downton Abbey 3. Okay, absolut nichts für dich, aber das ist eine Serie, die hat extrem viele Fans auch in Deutschland und ich liebe diese Serie und das soll der Abschluss werden, rund um die Crawleys und die Bediensteten. Wer alles so ein bisschen schicker und schöner mag. Downton Abbey 3 kommt die Woche raus.
Im Kino?
Ja, ich fange mit Kinofilm an. Dann Ganzer halber Bruder. Ah, deutsche Komödie mit
Christoph Maria Herbst,
ja,
oder?
Und der kommt aus dem Gefängnis, ein Immobilienhai früher gewesen und kriegt von seiner Mutter, die er nicht kannte, weil er im Heim groß geworden ist, ein Haus vererbt. Aber in dem Haus wohnt sein Halbbruder, der liebt zum Beispiel Gewicht heben und hat so ein paar kleine Ziele und Träume im Leben und hat aber auch Trisomie 21, also Down-Syndrom und ein lebenslanges Wohnrecht in dem Haus. Und damit treffen zwei Welten aufeinander, die dann am Ende irgendwie ein bisschen emotionaler sein sollen. Ich mochte den nicht. Ganzer halber Bruder kommt aber auch raus. Und wir sagen ja immer Anime-Welt. Kennst du dich in diesem ganzen Demon Slayer-Universum aus?
Null. Also jetzt beim Fantasy Filmfest lief auch der Trailer zum Chainsaw Man-Movie.
Ja.
Und mein Problem damit ist immer, dass ich nicht ganz verstehe, was das für Movies denn sind. Weil mir wird immer erklärt, dass diese Filme nur Zusammenfassungen der Staffeln sind oder sind die dann extra entstanden? Ich blick's nicht. Demon Slayer ist auf jeden Fall eine der größten Dinger und läuft an den Kinokassen vorher.
Ja,
spektakulär.
Auch der aktuelle Film hat über 400 Millionen Dollar weltweit eingespielt und Krass. Diese Woche startet bei uns Demon Slayer Kimetsu no Raibi Infinity Castle 1. Keine Ahnung, was es ist.
Ja, genau so.
Genau so kommt das raus. Gen V, Staffel 2 für alle, die die Welt von The Boys mögen auf Prime Video, gibt's also Nachschub.
Da muss ich die erste noch nachholen.
Ja, aber das ist halt ein bisschen jünger, aber ähnlich eklig und brutal und es kommen auch so ein paar Figuren aus der Mutterserie raus. The Morning Show, für alle, die die Serie mögen, geht auf Apple TV Plus weiter. Die haben ja Emmy-Historie geschrieben, kommen wir gleich zu bei Apple diese Woche. Dann kommt noch Swiped raus. Da verstehe ich nicht, warum der nicht im Kino gelaufen ist. Hast du den mal gehört?
Was ist das denn nochmal?
Swiped ist ein Film, der startet jetzt diese Woche auf Disney Plus mit Lily James in der Hauptrolle.
Mhm.
Und es fühlt sich so ein bisschen an wie The Social Network in Light.
Also ist, über Tinder? Oder?
Da ist ein Biopic über Whitney Wolf. Und ich kannte Whitney Wolf nicht. Kennst du Whitney Wolf?
Nee.
Das ist eine der jüngsten CEOs und eine der jüngsten Selfmade-Milliardärinnen überhaupt. Die hat Tinder mitgegründet, ist aber in so eine toxische Männerwelt geraten und auch extrem rausgeekelt worden und ist heute CEO von Bumble und mehreren anderen großen weltweiten Dating-Plattformen und versucht genau dort eben auch einen Raum zu schaffen, wo Frauen nicht so sehr objektiviert werden, sondern auch auf Augenhöhe Männern begegnen oder sogar wie bei Bumble ist es ja, glaube ich, so, dass die Männer irgendwie
die
Frauen bestimmen, wer mit ihnen reden darf oder so.
Ich glaube, als Mann kannst du die Frauen nicht anschreiben bei Bumble, glaube ich.
Ah, irgendwie so. Und die Idee ist daraus geboren, was bei Tinder passiert ist und wozu sich Tinder entwickelt hat.
Ja,
Swiped,
ich habe Tinder einmal benutzt im Jahr 2014 für so ein paar, ich glaube 3 Monate oder so.
Da haben wir uns kennengelernt.
Da habe ich dich ertindert, genau. Ich habe nach nur Freunde gesucht und habe keinen gefunden. Und dann habe ich auf Fickfreundschaften gestellt und da war es plötzlich du.
Ja, DTF, wir beide. Er lacht, weil er weiß, was es bedeutet. Finde ich TF, immer schön.
Nee, weiß ich wirklich
nicht. Also down to fuck.
Die DTF, ich kenne diese ganzen Begriffe nicht und ich weiß auch die Funktionen, die Tinder dann später eingeweiht. Mir haben dann Leute immer ihr Leid geklagt, gerade Männer. Du musst so ganz viele Tokens kaufen.
Nee, ich hatte nur ganz kurz Tinder in der Zeit, da gab es noch keine Tokens, glaube ich.
Ja, ich auch. 2014 gab es das nicht.
Ja. Wo geht's zur gleichen Zeit auf der Plattform? Zumindest Geschichte über sie. Und das finde ich auch ganz nett aufgezogen. Jetzt nicht grandios, aber auch wirklich nicht schlecht, weil Lily James da stark aufspielt. Dein geliebter
Dan Stevens
ist auch dabei. Ja.
Ist gut?
Naja, wie gesagt, ich habe dem 3 Sterne gegeben. Ah. Ja, naja, aber guck mal. Ah. Cardi könnte sein, auch weil weibliche Hauptfigur.
Ja, und schau ich mir mit an.
Whitney Wolf. Ich glaube, am 19. September kommt sie raus. Und dann haben wir noch 2 Serien. Black Rabbit und der Milliardärsbunker. Black Rabbit klingt nicht uninteressant, weil in der Besetzung haben wir Jason Bateman und Jude Law. Mhm. Ist irgendwie so ein Typ, der aus dem Gefängnis, aus der Gastro-Szene, der in die New Yorker Unterwelt abtauchen muss, weil sein Bruder einem Kredithai Kohle schuldet. Und Jason Bateman und Gangstermilieu hat ja in Ozark schon richtig gut funktioniert. Mhm. Und der Milliardärsbunker ist das neue Ding von den Machern von Haus des Geldes. Milliardäre, postapokalyptisches Szenario in einem Bunker. Und die gehen dann aber auch anscheinend teilweise aufeinander los, was eben mit Menschen passiert, wenn Ressourcen verknappt werden. Und dann so ein Inside-Szenario entsteht. Das hier euer kleiner Roundup an verschiedenen Titeln für zu Hause oder für die Leinwand.
Ich will noch ganz kurz mal über 2 Titel anschneiden. Nee, 3. Ich habe beim Fantasy Filmfest, habe ich gesagt, Deathstalker noch nachgeholt. Oh, fand ich auch nicht so dolle, muss ich sagen, leider. Obwohl der voll den Nerv trifft eigentlich so. Ist ja von dem Typen gemacht, Stephen Kostanski. Der hat vorher zum Beispiel Psycho Goreman gemacht. Und der macht so, ja, die haben immer so ein bisschen das, erwecken das Gefühl von Augsburger Puppenkiste trifft auf Power Rangers mit Blut, Schleim und Gummi. Das ist der auch.
Blut, Schleim und Gummi?
Gummi, ja. Seine Monster haben also diese Gummikostüme, wie man sie aus Power Rangers kennt.
Okay, latexmäßig so.
Ja, irgendwie, also es wackelt alles an den Kostümen. Die haben auch immer dieses, die sind so glänzende Oberflächen haben die. Es ist schon drollig, was der macht, aber ich muss gestehen, der hat mich irgendwie nicht so abgeholt. A.K.A. Charlie Sheen, habe ich mir dann noch angeschaut.
Ach, darüber willst du doch sprechen, ja?
Ja, nur kurz. Ich dachte, weil ich will es durchaus empfehlen, weil auch wenn ich so ein paar Problemchen mit der Serie hatte und auch so die Narrative, die Serie verstreut, irgendwie gar nicht teile, weil die will mir ja dann irgendwann erzählen, dass Charlie Sheen jetzt nach all den Jahren, jetzt hat er es geschafft, jetzt ist er dann wirklich clean und jetzt ist er auf dem Weg der Besserung, aber macht dann ganz am Ende dann wieder was, wo ich dachte, warum kommt das jetzt? Warum erzählt er jetzt, er hat wieder eine seiner Wahrheiten, seiner Truth-Bombs, die er droppt, und das hat man bei ihm ja immer das Gefühl, dass so alle 5 Jahre, wenn er so aus dem öffentlichen Interesse komplett verschwunden ist.
Aus dem Sexualleben das? Oder?
Genau, ja. Mhm, okay. Kommt dann wieder so eine Information, dafür setzt er sich dann in irgendein Interview, erzählt dann etwas, wonach die Welt nicht gefragt hat, wie auch seine HIV- Diagnose zum Beispiel. Und das macht er jetzt wieder. Und ich dachte so, warum ist das wichtig? Warum muss er das Menschen erzählen? Es wirkt so, das sagt er nämlich in einem anderen Satz, als würde er wieder erpresst werden. Das wurde er ja schon mal.
Ah, ja.
Und er sagt dann, dass das durchaus rauskommen könnte, hört nicht darauf, was andere Leute sagen. Und er sagt das aber so seltsam, weil er sagt, das ist meine Wahrheit. Die will er am Ende noch ganz kurz erzählen. Und dann sagt er im nächsten Schritt dann aber direkt, aber ey, ist doch eigentlich egal. Also warum redet man eigentlich darüber? Ist doch vollkommen wurscht. Und ich dachte so, ja, aber warum redest du denn dann überhaupt darüber? Also weil gerade die Sexualität ist doch eigentlich...
Aber wenn er erpresst werden sollte, ist es nicht die schlechteste Variante, das umzudrehen und wenigstens noch Geld damit zu verdienen.
Ja, aber die Doku hätte auch ohne funktioniert. Und was ich damit aussagen möchte, ist eigentlich, dass dieses Bild, was diese Doku dann eben erzeugen möchte, dass er jetzt wieder auf dem Weg der Besserung ist, wird dadurch natürlich nicht wirklich unterstützt. Also er wirkt dann vor der Kamera so, als wäre er jetzt gesünder, aber er wirkt immer noch so jemand wie der, ohne die Medien nicht leben kann, der ohne den Medien Aufruhr und die Aufmerksamkeit kann er nicht leben.
Aber warum willst du die denn empfehlen?
Weil ich sie trotzdem spannend fand. Okay. Also ich finde ihn als Figur irgendwie, er ist einfach
unterhaltsam,
cool.
Oder? Ja. Ich meine, diese Story mit Nick Cage im Flugzeug,
ja.
Kannst du dir so genau vorstellen?
Ich muss gestehen, in dem Moment hätte ich eigentlich lieber die Dokumentation über Nick Cage gesehen, weil das klingt noch mal krasser. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, bei Charlie Sheen, der ist auch so ein Typ, der eigentlich nie wirklich groß aufgefallen ist. Der hatte Wall Street, da ist er schlecht. Ich finde, er ist ein schlechter Schauspieler immer gewesen. Und in Wall Street, da ist er ja Oscar nominiert gewesen, der hat so ein ganz aufgesetztes, affektiertes Spiel, finde ich. Der ist nie in der Rolle. Und in Wall Street hat ihn Oliver Stone einfach nur brillant besetzt, weil er diesen Yuppie spielt, die ja auch immer so was Fakes, Aufgesetztes haben. Und da passt er perfekt rein in die Rolle. Das ist ein großartiges Casting.
Aber auch die Entstehungsgeschichte mit der Serviette am Set vom Platoon, ihn da.
Aber er ist immer, ich habe den noch nie gut gesehen, noch nie. Auch in Two and a Half Men, das finde ich ja komplett unlustig, sowas. Ich finde den immer schlecht. Und er hat auch eigentlich bis auf Platoon und Wall Street nichts, Hotshots kann man noch nennen, aber das sind jetzt...
Na, und die Indiana von Cleveland vielleicht noch?
Ne? Ja, vielleicht noch, aber eigentlich gerade in den 90ern, da sagt er selber vor der Kamera, hat er ganz viele Filme eigentlich gemacht, um den Drogenkonsum zu unterstützen oder zu finanzieren. Und das merkst du den Film auch an. Das heißt, also eigentlich ist die ziemlich unbemerkenswert, die Karriere gewesen, zumindest in filmischer Hinsicht. Und trotzdem ist der immer irgendwie, alle reden über ihn und jetzt diese Doku guckst du und denkst so, ja, der ist einer der Großen gewesen. Find, aber eigentlich ist er das gar nicht gewesen.
Ich finde, der bedient halt so eine Art, angenommen, du kommst im Leben in ein Szenario und sagst so, also wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt das und das mache und einfach auf alles pfeife, aber ach scheiße, ich bin lieber vernünftig. Mhm. Und er ist immer so, nein, ich war nie vernünftig. Ja. Er ist quasi so dieser Freifahrtschein, mal in die Alternativen des Lebens reinzuschauen.
Er ist so, wenn du Engelchen und Teufelchen auf der Schulter hast und du schnippst das Engelchen aber einfach weg und hörst dann nur noch auf das, was das Teufelchen sagt. Und er ist genau diesen Weg gegangen. Und das hat was Destruktives, das ist irgendwie auch ein bisschen traurig, aber es ist trotzdem faszinierend. Und die Doku ist leichtfüßig genug, um da nicht so eine Trance-Nummer draus zu machen.
Er wirkt auch nicht, als würde er halt lügen. So, und das mag ich.
Ja.
Also, da vielleicht in seiner Welt und sein, da steckt Narzissmus drin.
Ja.
Aber er ist trotzdem, ich weiß nicht, ich glaube von seiner Reue so manche Dinge, glaube ich. Bei anderen denke ich mir, du siehst es auch wieder, wenn er so zurückdenkt. Du siehst in seinem Grinsen, was dann kurz kommt, dass er sehr schnell immer noch spürt, wie sich das angefühlt hat. Und da auch immer wieder so einen Hang haben könnte, hin zurückzufallen.
Ja, es geht nur nicht so richtig in die Tiefe. Ich finde, dass die Doku ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Die einzige, die noch ein bisschen ehrlicher wird, ist Denise Richards. Die fand ich auch als Gast wirklich die einzige, die spannend ist. Bei Sean Penn dachte ich die ganze Zeit, braucht der einen Arzt?
Das fand ich krass.
Müssen sie da irgendwas anlegen?
Als hätten sie gerade den Tisch mit den Drogen leer gemacht vor ihm.
Und er ist Oscar-Preisträger. Er zittert auch noch so ein bisschen. Also es ist wirklich seltsam zum Teil.
Ja, es wirkt so, wie als hätte es an der Tür geklingelt. Er so, ach scheiße, wollte der heute vorbeikommen, was drehen?
Ja,
der hat 2 Stunden gepennt.
Ich hab Schüttelfrost.
Erstmal die Bong und so vom Tisch geräumt. Und dann, na komm, mach mal schnell. So wirkt
das. Also ich hätte gerne... Also was die zum Beispiel nie machen, ist so zu versuchen zu ergründen, das machen ja dann solche Dokus gerne auch mal, wo kommt es denn her, was ist denn, ne? Er sagt dann, er war am Set von Apocalypse Now und hat dann Dinge gesehen oder auch sein Vater war drogenabhängig oder Alkoholiker, aber das ist so eine Wegwerfline, das wird nie weiter ergründet, aber ist auch okay. Das kann man sich angucken auf Netflix, wir haben es letzte Woche vorgestellt und eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen, ohne bei dem Film jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, Highest to Lowest ist einer der schlechtesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Der ist unerträglich scheiße. Der ist richtig kacke. Richtig, richtig, richtig schlecht. Ich mache ein Video jetzt darüber, wo ich mal ganz konkret aufarbeite. Der hat Anschlussfehler. Der ist falsch aus.
Na, ich glaube, diese Schnitte, wo er ganz oft sich doppelt auch, wo er macht ja so Einstellungen, 2 geben sich die Hand, schießt aus der einen Sicht und aus der anderen nochmal, macht er 3 oder 4 Mal. Aber ich glaube, das ist kein absichtlicher Fehler.
Doch, also
ich glaube, da geht's, er will die Reaktion beider Gesichter
capturen. Nee, es macht, echt? Er ist ganz, ganz viele Anschlussfehler drin.
Meinst du, das ist mit Absicht? Das sieht doch jeder.
Nein, nicht Absicht, das ist falsch. Ich glaube, der hat, also es gibt eine Szene am Anfang, da stehen sie, also dieses Haus, dieses Apartment.
Ja.
Ist ja alles vom Volume gedreht oder von einem Greenscreen. Ich würde sogar sagen von einem Greenscreen, weil sehr klar zu erkennen ist, dass sie nicht wussten, wie sie es ausleuchten sollen. Da sitzt nämlich seine Frau, die, ich glaube, ist eine der schlechtesten Schauspielleistungen, die ich dieses Jahr gesehen habe. Sie und der eine Hauptpolizist sind unfassbar mies. Ich musste laut lachen bei der Szene, wo Denzel Washingtons Sohn entführt wurde und er den Anruf bekommt. Und dann so, der Sohn wurde entführt. Und sie so, nein. Der Sohn wurde entführt? Also, ja, der Sohn wurde entführt. Dennis, komm mal rüber, der Sohn wurde entführt. Und sie so, nein, Mensch, das ist ja krass, der Sohn wurde entführt. Das ist, also, die Reaction von allen, ich finde es auch Denzel Washington richtig mies in dem Film, weil der an der Rolle vorbeispielt. Und sie ist so schlecht ausgeleuchtet. Sie hat mal Licht von vorne, Licht von hinten. Das Licht ist rötlich, obwohl im Hintergrund auf dem Greenscreen kein rötliches Licht ist.
Aber guck, wofür der Film gut war.
Wo denn?
Für eine Videoidee für dich.
Ja. Aber das. Punkt. Ja, Punkt. Ich fand den ganz, ganz mies. Und das ist so, von einem Meisterregisseur ist das eigentlich nicht zu erwarten. Gut, ich meine, er hat Oldboy schon verschandelt. Offenbar Stimmt. hat das mit asiatischen Bildern nicht. Und ich habe mir danach extra nochmal High and Low von Akira Kurosawa angeguckt.
Der hey, du gilt, hattest ihn doch nicht gesehen.
Nee.
Vorher.
Nein, hatten wir letzte Woche
jetzt schon. Wollte ich gerade vorschlagen, wäre doch der Klassiker, den wir zusammen dann mal machen demnächst.
Nee, den habe ich jetzt geguckt.
Ja, ja,
und
toll.
Der, ich habe mich dann da auch informiert, der gilt als Blocking-Meisterwerk, als Staging-Meisterwerk, weil man sieht ja im Grunde die meiste Zeit nur Leute in Räumen sitzen. Und das inszeniert Akira Kurosawa aber so dynamisch und vor allen Dingen, wie er die Leute aufbaut in den Szenen. Das gilt als Klassiker, weil das wenige Filme so gut gemacht haben. Und dann kommt Spike Lee und macht wahnsinnig uninteressante Szenen, die alle aus einer Einstellung gefilmt werden zum Teil. Ganz, also den, da weiß ich, den kann man gar nicht verteidigen. Carly hat den noch zu Ende geguckt, weil A$AP Rocky, den wollte sie unbedingt sehen, in den ist sie ja heimlich verliebt. Und
die Liste wird immer länger da, ne?
Nee, es sind nur zwei, A$AP Rocky und Aaron Taylor Johnson.
Okay.
Also wenn ein Komet auf die Erde stürzt,
dann wenn die
bitte,
beiden zusammen.
Die beiden zuerst, bitte.
Die Woche sind die Emmys verliehen worden, David. Und da müssen wir mal festhalten, ich hatte ein super Gespür, zumindest was die Emmys angeht.
Ja.
Erstens, The Studio, hast du, glaube ich, nicht geguckt weiter, ne? Liebe ich.
Bis zur Mitte, ja, habe ich den
Liebe
schon,
ich,
ja.
Hat 13 Emmys gewonnen, damit einen neuen Rekord aufgestellt. Ich gönne das total Seth Rogen, weil der, finde ich, als Produzent ja auch richtig was reißt so ja. bei The Boys.
Er hat auch den Hauptdarsteller gewonnen.
Ja, und er hat 4 Preise mitgenommen. Und Adolescence habe ich sehr früh outgecallt dieses Jahr. Wirklich, ja. wirklich früh.
Severance hat auch ganz viel gewonnen.
Ja, das hebe ich mir immer so auf, weil ich weiß, es ist ja auch so eine, glaube ich, immer 50, 60 Minuten Ding. Da musst du ja wirklich dir für 2 Staffeln 15 Stunden Zeit nehmen, das durchzugucken. Die hatte ich einfach jetzt.
Aber wenn
nicht.
Die erste Staffel bei dir klickt, dann glaube ich, dann bingst du die auch durch. Das ist eine Binge-Serie.
Das ist einfach wirklich dieses erste Jahr Eltern, es ist so wenig Zeit. Und wir warten ja bis Ende zweites Jahr, bis Kindergarten. Und da wird so viel mehr Zeit sein. Da werde ich jeden Tag viel mehr Zeit haben.
Robert, ist gar kein Problem, wenn du stattdessen Downton Abbey schaust, den dritten Teil. Oder was hast du
Downton Abbey ist toll. Downton Abbey finde ich einfach toll.
Ja, ja.
David, es ist doch gut, dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt und unterschiedliche Filme. Ja. Wenn wir alle mit Horror und Action in erster Linie, dann wären wir auch scheiße. So, lass uns mal kurz darüber reden. Netflix hat ewig hinterm Berg sich gehalten, mal uns Liam Hemsworth als der neue Witcher zu
genau,
präsentieren.
Genau, der Trailer der Woche ist. Ich hatte noch ein paar andere Sachen gesehen, die wir hätten besprechen können, aber das ist natürlich nicht uninteressant. Liam Hemsworth in so einer, das war so eine kurze Szene, ne? Das ist nicht mal wirklich ein Trailer.
Also man muss davon ausgehen, am 30. Oktober, das hatte ich letzte Woche in der Filmnews-Folge vermutet, soll die 4. Staffel starten. Mhm. Und das heißt, wir sind jetzt 6 Wochen vorher. So lange keinen Trailer zu haben, ist ungewöhnlich. Und vor allem nach dieser Vorgeschichte mit Henry Cavill, werden die eine der Top-Szenen rausgepickt haben, um uns das zu präsentieren. Mhm. Man muss also davon ausgehen, dass das eine der besten Szenen der 4. Staffel sein wird.
Ja.
Und ich habe die ganze Zeit, ich bin nicht das Gefühl von einem Fanfilm oder von so einer Satire losgeworden. Ist ganz komisch.
Das haben ganz viele in den Kommentaren geschrieben. Ich fand, er sieht gar nicht verkehrt aus. Also er sieht ja sogar recht ähnlich.
Wahrscheinlich sogar mehr als die Figur, als das Henry Cavill jemals tat, oder?
Ja, nee, auch nicht. Der Witcher ist in den Videospielen ist er schon auch ein bisschen älter. Eigentlich würde ich mir einen ganz anderen Darsteller. Ich bin auch mit Henry Cavill nie warm geworden. Also was das Internet mit Henry Cavill als Superman und so hat, auch deine Frau ist ja Riesenfan. Ich finde Henry Cavill leider nicht dolle.
Da kann der Komet vorbeifliegen. Ist okay.
Ja, okay.
Er kann ihn eh aufhalten.
Luke Hemsworth hatte ich aber das Gefühl, Liam. Hat in dieser einen Szene aber nur einen Gesichtsausdruck, nur einen. Und das hat mich eher verunsichert, weil ich kenne jetzt Liam Hemsworth nicht als Darsteller, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Und in dem Moment musste ich daran denken, dass ich dachte, Liam Hemsworth, was hat der eigentlich so gemacht? Zuletzt, glaube ich, diesen einen Land of Bad, wo er diesen Militärtypen spielt, der irgendwo in der Pampa rumlatscht. Dann? Und Russell Crowe. Russell Crowe ist so ein US-Service-Mitarbeiter vom Militär, der für ihn die Überwachung macht.
Ja, ne?
Drohnentyp. Und da war er okay, aber der ist nie mehr als okay. Aber hier in der Szene, die gezeigt wird, da guckt er so cool in die Kamera und ich dachte so, der
ist
Witcher
ist Preisträger
aber,
vom Teen Choice Award ja. 2010, 2012.
Ey, ich kann schon mal sagen,
Nickelodeon's Kids Choice Award.
Ja. Aber wegen was eigentlich?
Ich weiß nicht, was sehe ich nicht? Independence Day, die Panem-Filme. Die Panem-Filme fahren so ein bisschen in die Zeit, da ist er ja mit drin. Und ansonsten habe ich den auch immer nie so richtig auf dem Schirm. Ist immer so, die DNA von Chris Hemsworth ist mit drin und das ist ganz nett für ihn.
Ja.
Eine Frage noch. Wie findest du Charlie Hunnam als Ed Gein im Trailer zum Monster? Nach den Menendez-Brüdern und nach Dahmer? Hast du gesehen den Trailer?
Ja, ich kann nicht, ehrlich gesagt, noch nicht zu sagen. Also Ed Gein ist ja eine ganz seltsame Figur. Sie scheint wieder mehr in Richtung Dahmer zu gehen. Und Dahmer fand ich nicht so stark wie die Menendez-Nummer. Mhm. Ich lasse mich mal überraschen. Aber Charlie Hunnam ist ein toller Darsteller. Ich bin gespannt, was sie damit machen. Er sieht auf jeden Fall übelst freaky aus.
Der darf auch so selten, finde ich, Charakterrollen spielen. Ich mochte ja auch. Und du fandest es, glaube ich, auch nicht schlecht. Das Remake von Papillon.
Ja,
das war
richtig gut.
Viel zu wenig Würdigung hat er dafür.
Charlie Hunnam kann was, ja. Ich bin gespannt. Vielleicht kann er hier mal mehr zeigen. Was ich auf jeden Fall total toll finde, und das ist ja eine Sache, die ist nicht neu, die gibt's jetzt schon seit 10 Jahren. In den 90ern, als ich groß geworden bin, weil das jetzt, wo ich für mein Will Smith Video, was immer noch nicht erschienen ist, wobei jetzt müsste es langsam online sein, recherchiert habe, da ist mir wieder aufgefallen, dass ganz viele Stars damals, da war das Fernsehen galt als diese Abfallbude. Wenn du da gelandet bist im Fernsehen, dann ist deine Karriere am Ende gewesen. Und ganz viele haben auch gesagt, sie wollen niemals Fernsehen machen, weil bist du einmal im Fernsehen, kommst du da nicht mehr raus.
So was wie Emergency Room wurde auf einmal dann erst wieder zu was, wo richtig Stars entstanden sind.
Ja, oder? Aber auch nicht wirklich. George Clooney ist der Einzige, der es geschafft hat, wenn man ehrlich ist. Jetzt bei den Emmys hatte Noah Wiley gewonnen, der hat irgendwie in 49.000 Staffeln mitgespielt.
Aber dann bei deinem Will Smith kommt dann natürlich so ein Prinz von Bel-Air wahrscheinlich, als jemand, der dann hoch ins Kino gekommen
genau, wird. Einer der wenigen, die diesen Schritt dann auch schaffen, wo das dann auch funktioniert. Also es gab einige Seriendarsteller, aber es gab auch so Leute, selbst in späteren Jahren, erinnere dich mal an die Leute von Lost. Evangeline Lilly hatte mal, ich glaube, danach noch einen Auftritt in den Hobbit-Filmen. Ich weiß gar nicht, ich kenne die Namen nicht mal mehr alle. Der Hauptdarsteller war ja auch hier und da mal zu sehen und dann nie wieder. Ne, das ist dann ganz schnell wieder verpufft.
Ja, oder nimm so ein Ed O'Neill, weißt du, als Al Bundy weltberühmt, dann später nochmal in Modern Family, aber
im Kino
auch
nie stattgefunden.
Oder hier Dings Hughes heißt er, glaube ich, Dr. House. Ne? Es gibt ja so ikonische Dexter-Darsteller.
Und heutzutage durch das Streaming, aber auch durch die Qualität, die damit einhergeht, weil wenn du dir jetzt sowas wie die Menendez-Nummer oder auch Dahmer anschaust oder Severance oder Succession, das ist kein Fernsehen mehr. Das ist langgestrecktes Kino, darüber reden wir ja hier immer mehr Leute, wie einen Charlie Hunnam, wie einem, ne, du siehst jetzt, der Pinguin hatte auch ganz viele, Colin Farrell hatte auch eine Menge Preise gewonnen und ganz große Stars gehen hier immer mal wieder rüber, sagen, so eine Serie zwischendurch, dann mache ich wieder Kino, dann wieder eine Serie und das ist schon cool, das ist irgendwie schön zu sehen. Deswegen finde ich es gut, dass Charlie Hunnam da auch mal zu sehen ist.
Wenn ihr das auf Deutsch schaut, wie die meisten, hört ihr auch unseren Björn Schaller, den wir hier zu Gast hatten vor einiger Zeit. Ist ja die deutsche Synchronstimme von Charlie Hunnam.
Dann lass mal zum Film der Woche kommen. Der Tiger kommt ins Kino.
Novum, ne? Bei Prime Video kommt sonst alles auf die Plattform.
Der allererste Original-Film aus Deutschland auf Amazon, der im Kino gelandet ist. Der wird erst im Dezember auf Amazon starten, landet jetzt in ein bisschen über 30 Kinos in Deutschland. Da könnt ihr den auch gucken. Uns wurde vorher gesagt, das machen sie auch deswegen, weil sie festgestellt haben, den muss man einfach auf der großen Leinwand sehen. Und da können wir jetzt drüber reden.
Stimmst du dem zu? Das ist eine interessante These.
Ja, finde ich. Ich finde, das ist vom Look her ein wirklich auf international gedrehtem Niveau der Film. Gerade der Kameramann, ich glaube, der kommt aus Italien. Da haben wir uns den Namen extra hinterher versucht zu merken. Carlo irgendwas. Wie du siehst, bin ich mit dem Namen merken nur bis zur Mitte gekommen. Aber es ist wirklich krass, was die für Bilder.
Ich hole euch mal kurz inhaltlich ab. 1943, Stalingrad ist ein paar Monate her und es geht um eine fünfköpfige Besatzung eines Panzers, nämlich eines Tigerpanzers, die es, und das ist der Auftakt des Films, gerade so aus einer Flammenhölle auf einer Brücke schaffen. Und den Auftrag bekommen, kurz nachdem der Panzer einigermaßen geflickt worden ist, jemanden zu bergen, der sich hinter feindlichen Linien befindet, der Geheimnisträger ist und der auch gefährlich werden könnte, wenn diese Informationen den Russen bzw. den Sowjets in die Hände fallen. Und dementsprechend macht sich diese Crew auf den Weg, hinter feindliche Linien in gefährlichste Situationen begebend und ja bis unter die Dachkante voll mit Pervertin heißt das, ne? Mit dieser Panzerschokolade heißt das im Film. Mit Drogen vollgestopft, um wach zu bleiben, um agil zu bleiben und um auch sich zu enthemmen. Und dabei entsteht so eine Enge, die man aus Das Boot kennt. Denn das Ganze, der Regisseur hat von der Serie Das Boot auch 11 Episoden inszeniert. Und ja, ein Kriegsfilm, der sicherlich auch denke ich mal, weil im Westen nichts Neues so erfolgreich war bei Netflix, so auch erst gemacht werden konnte bei einem Streamer. Sachen, die ich ihn später auf jeden Fall fragen werde. Mhm. Ich mochte den ja sehr gerne. Also allem voran diese Stimmung dieser fünf Leute im Panzer, sehr unterschiedlich besetzt. Du hast vor allem mit David Schütte einen, und das sage ich jetzt hier nicht, weil wir ihn gleich im Gespräch haben. Er hat eine Wahnsinnsaura. Der hat eine, so, ist so ein, von der Stimme übers Gesicht bis hin zu, wenn der einfach nur an der Kamera vorbeiguckt, da ist so was Gelebtes und Trauriges und gleichzeitig so Stoisches drin. Ich sehe den richtig gerne. Und der führt seine Truppe an und die folgen ihm, egal was er befiehlt. Und darunter ist dann ein Lehrer, wie aber auch ein Weinbauer aus Österreich. Und immer wieder auch so diese, neben den Situationen, die sie erleben, diese Traurigkeit natürlich über den Krieg, was es mit den Menschen macht und aus was für Leben sie rausgerissen worden sind. Es gibt einen Satz, der wird zweimal im Film gesagt, 1939, das war der letzte schöne Sommer, danach war nur noch Krieg. Ich finde, der beschreibt ziemlich, was dieser Film eigentlich ist.
Ich fand die Darstellerleistung wirklich toll. Also es gab wenig Ausfälle, wenig Situationen. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass alle hier und da mal so einen Moment hatten, wo ich dachte, oh, hier merkst du jetzt gerade, das kommt nicht so ganz bei mir an. Aber in der Regel war das genau das, was ich beim deutschen Film eigentlich immer kritisiere, nicht. Ne? Und normalerweise ist es immer dieses affektierte Theaterschauspiel, was so wirkt, als müsste man die Leute in der letzten Reihe jetzt auch noch erreichen. Hier wirkt es dann so ehrlich, im Moment, im Spiel mit den anderen, was auch dafür spricht, dass die offenbar so ein richtig gutes Bonding am Set hatten. Ich habe mich natürlich stark erinnert gefühlt an einige große Filmklassiker, weil das muss man schon sagen, der Kriegsfilm hatte gefühlt immer dieselbe Filmsprache. Und hier wird dann vieles bedient, was man schon kennt, und ist dann eine Mine und dann ist da ein Feuergefecht und dann wird einer verletzt. Und
wobei dieses eine Gimmick rund um den Panzer, das haben wir tatsächlich noch nie gesehen, oder? In einem Kriegsfilm?
Du meinst das zweite große.
Bitte nicht hier, genau. Ja, ist tatsächlich ein neues Asset für
das
sich.
Das fand ich auch so. Ich hatte das Gefühl, dass jemand vorher sich den Bauplan des Tigers genommen hat und gesagt hat, so okay, was kann der Tiger alles? Und dann bauen wir darum herum Situationen. Das war wie so ein Werbespot für einen Tigerpanzer, ehrlich gesagt. Also wenn ihr euch einen Tigerpanzer holen wollt und noch mit euch hadert, schaut euch der Tiger an.
Und ehrlich noch gesagt. Mit euch hadert. Danach kennen sie alle Vorzüge und Nachteile.
Exakt. Also was ich meine, ist eher die Filmsprache. Ich hatte eher das Gefühl, da ist ein bisschen Apocalypse Now drin, da ist ein bisschen Komm und Sie drin, da ist ein bisschen auch zwei andere Filme, deren Namen ich hier nicht nennen möchte, weil am Ende habe ich mich an zwei Filme sehr stark erinnert gefühlt. Und vorneweg war da natürlich viel Herz aus Stahl oder Fury, dieser Panzerfilm mit Brad Pitt.
Shia LaBeouf.
Genau, ich finde den hier besser, weil er dieses Versprechen mehr einlöst. Vorneweg gibt es dieses Versprechen, wir leben da quasi mit einer Panzercrew in der Enge ihres Panzers und erleben quasi, wie es ist, so in so einem Panzer durch feindliches Gebiet zu fahren. Was bedeutet das alles? Auf was muss man achten? Und da bleibt der Film immer dabei. Fury steigt ja dann irgendwann aus und die sind dann in einem Dorf und irgendwann hat es mit dem Panzer eigentlich nur noch am Rande zu tun. Hier bleiben sie die ganze Zeit dabei und ich finde, dass in den Gesprächen zwischendrin vielmehr auch, dass diese Gruppendynamik, diese Kameradschaft durchkommt. Da ist der definitiv der bessere Film. Er ist toll gedreht. Ich mochte einige Einstellungen richtig, richtig gern, auch weil Dennis Gansel wieder was macht, was ich schon bei anderen Filmen bei ihm gelobt habe. Da sind so Einstellungen drin, das werde ich Ihnen nachher nochmal drauf ansprechen, die müssten da nicht drin sein. Und die sind aber drin, um so ein Worldbuilding zu erzeugen, auch so ein Gefühl für den Panzer zu erzeugen. Und das fand ich alles gut. Ich glaube, was mich am meisten gestört hat am Film, ist das Ende. Das ist leider eines, wir können nicht drüber reden, ne? Das müssen wir vielleicht mal machen.
Vielleicht, wenn er dann im Dezember auf Prime rauskommt, dann können wir im Kino war, genau, dann das mal ein bisschen verstreichen. Da vielleicht dann mal
eine Spoilerkritik. Das können wir gerne machen, aber jetzt so viele Monate vorher wäre das einfach unfair. Ich kann aber sagen, dass das Ende, das negiert so ein bisschen was von dem, was vorher passiert. Und ich fand auch, dass die Stationen, die einzelnen, die abgefahren werden mit dem Panzer, die wirken so wie an so einem Schnürchen aufgereiht. Und dazwischen wird auch so ein bisschen noch eine Message eingebaut, nämlich Obrigkeits- oder Hörigkeit, Befehlshörigkeit. Ist ja sowieso so eine Sache, die beim Militär immer aufkommt, wenn jemand sagt, spring da jetzt runter oder erschieß jetzt einfach Leute, die Unbeteiligte, Zivilisten, was machst du? bist du und
dafür gibt's ja den Befehl quasi, dafür gibt es also
genau.
Ja.
Und da versucht der Film irgendwie so eine Moralebene aufzuziehen, die sich irgendwie nicht ergibt, weil er findet weder eine Antwort darauf, noch auch die Frage ist so ein bisschen seltsam, weil genau das Gespräch kommt auf, dass jemand sagt, aber es ist doch ein Befehl gewesen. Er sagt, ja, aber müssen wir denn Befehlen
folgen?
Ja, das,
geht dann, ja, so, ja, das ist immer ein eigenes Thema, wenn wir über Kriegsfilme, glaube ich, reden und über diese Idee, quasi Menschen die Schuld des Tötens ein Stück weit zu nehmen oder die Erlaubnis zu geben. Ne? Also du landest ja dann auch vor keinem Kriegsgericht einfach so. Und das ist ja eine ganze Menge, die da hinten dran hängt. Aber ja, alles mit drin in diesem Film. Dennoch, also so denke ich da manchmal. Ne? Es ist immer noch nach all den Erfahrungen, dann gucke ich wieder ganze halber Bruder und denke so, okay, ich gucke jetzt einen deutschen Film. Mhm. So, ich habe jetzt in die Sonne schauen geguckt und dann ganze halber Bruder. Und ich denke dann so, puh, okay, was wartet auf mich? Und dann war ich wirklich überrascht. Dann von dem Look, von dem Spiel.
Ja.
Und ich finde das auch den spannenderen Oscar-Contender.
Ne? Natürlich als ein bisschen in die Sonne schauen.
Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, nach dem Westen nichts Neues. Oh, haben die Deutschen wieder einen Kriegsfilm reingeschickt. Aber so auf der großen Bühne auch einfach viel interessanter anzusehen. Ja, verstehe ich dann nicht. Können wir sie vielleicht ja auch fragen, vielleicht sagen sie irgendwas intern, wie sah es denn aus rund ums Oscar-Rennen?
Das können wir gerne mal machen, ja. Auf jeden Fall, ich würde den empfehlen. Ich muss sagen, ich wurde gestern auf dem roten Teppich gefragt, brauchst du noch einen deutschen Kriegsfilm? Ich meinte dann so, ja, warum nicht, wenn er gut ist und wenn er eine Geschichte zu erzählen hat. Und der hier, der hat ein bisschen was zu erzählen. Ne, also so, wenn ich am Ende überschlage, was hat er mir eigentlich erzählt, dann ist da wenig. Zumindest wenn man mit dem Ende nicht so ganz klarkommt und auch wenn die, weil bei mir die Botschaft nicht angekommen ist. Auch das wurde ich hinterher gefragt von in so einem Interview. Und wie fandst du die Message? Und ich dachte, welche? Ich fand eher so dieses Gefühl von Kameradschaftlichkeit. Ich fand es spannend zu sehen, was sie mit diesem Panzer versuchen. Und was ich sehr, 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 sehr gut fand, und das ist auch wieder so eine Regiesache, es gibt eine Szene mit so einer Tellermine. Auch da will ich nicht drauf eingehen, aber die ist ein Paradebeispiel dafür, wie man Spannung aufbaut, wie man zuspitzt und wie man Situationen, also da hätte sogar noch eine Ebene dazukommen können, aber das machen sie sehr, 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 sehr gut.
An der Stelle will ich sagen, wenn wir dann nachher im Interview über sowas reden sollten, wir beide wollen natürlich nicht spoilern. Ich will dann aber auch ungern Dennis Gansel in Wort fallen, falls er so eine Szene rausnimmt und vielleicht ein bisschen mehr verrät, wenn wir über Spannungsaufbau reden, seid da
genau
ein bisschen gewarnt.
Ja, ja.
Ihr werdet hier nicht Leuten ins Wort fallen, wenn sie über ihre Kunstwerk reden oder möchten.
Ja, oder wir
nicht
rufen laut Piep.
Okay, so auf die eine oder andere Art eine Empfehlung. Ne? Wenn David sagt 30 Kinos, dann sind das natürlich dann auch hoffentlich bei auf großen Leinwänden zu sehen. Ab dieser Woche Der Tiger im Kino und voraussichtlich ab Dezember auf Prime Video dann zu streamen. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, wenn der Herbst da ist, dann wird's kühler, die Blätter an den Bäumen färben sich, man läuft durchs Laub, das raschelt. Und der Herbst, so geht's zumindest mir, bei uns auch draußen im Wald, der ist eben zu cozy und kuschelig. Zeit für Suppe, für Eintöpfe, aber sich auch mal zurückzuziehen. Sind wir mal ehrlich, so eine schöne, warme Badewanne mit so ein paar schönen Düften und Körperpflege danach, das hat doch auch immer ein bisschen was damit zu tun, sich mal zu gönnen und sich mit sich zu beschäftigen.
Ich bin wirklich so, seit ich ein kleiner Junge bin, wenn ich in die Badewanne gehe, brauche ich mein Schaumbad. Sonst kann ich nicht.
Na siehste.
Bin voll der Schaumbad.
Na siehste. Und an dieser Stelle bedanken wir uns bei Flaconi. Flaconi kennt ihr doch natürlich, aber für alle anderen, die nicht, das ist der Nummer 1 Beauty Pure Player in Deutschland, aber der zweitgrößte Online-Shop auf dem deutschen Markt zugleich im Bereich Beauty. Und egal ob Parfums, Skincare, Make-up oder Haircare. Das findet ihr natürlich alles bei Flaconi. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel Körperöle liebe ich. Gute Cremes fürs Gesicht. Da muss man sich auch mal gönnen und so ein bisschen genießen. Und da ist für Frauen und für Männer von so vielen Marken, also über 50.000 Produkte bekommst du bei Flaconi. Und dabei handelt es sich um mehr als 1.000 nationale und internationale Marken. So viel Auswahl dabei. Unmöglich, das hier alles zu nennen. Was wir euch aber ganz locker mal flockig nennen können, gerade wenn ihr jetzt im Herbst sagt, oh, verstehe ich, so ein bisschen sich mit sich auseinanderzusetzen, die Welt wird ein bisschen kühler, man ist so ein bisschen mehr bei sich, haben wir einen schönen Code für euch, wenn ihr auf flaconi.de oder at oder ch, also im Dachbereich bestellen wollt, haben wir für euch den Code Schwafel10 komplett groß geschrieben, also Schwafel als Wort, 10 als Ziffer, alles Caps Lock, mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf flaconi.de, flaconi.at und Flaconi.ch. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und ein paar Marken sind dabei auch ausgeschlossen, aber ansonsten gönnt euch selbst eurem Körper und euren Sinn rein in den bunten und
Badespaß. Rein in den bunten Badespaß.
In den Herbst. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. So, viel haben wir drüber gesprochen. Wir haben heute Gäste und wir haben uns in der Anzahl geirrt. So kann es gehen.
Stellt sich heraus, dass gar nicht, David Schütter sollte gar nicht kommen.
Er ist so gut, er ist unsichtbar geworden heute. So ein Virtuose.
Ja, Dennis, hallo erstmal. Schön, dass du hier bei uns bist. Du bist gerade alleine zu uns gekommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
Ja, gerne. Klasse. Wir hatten eigentlich David Schütter mit angekündigt. Du hast gerade mit der Pressedame telefoniert.
Also es trug sich folgendermaßen zu. Ich komme raus, David steht zusammen schon mit Dennis Gansel, stehen beide draußen. Ich denke so, ach schön, das funktioniert ja hier alles, wie toll. Gleich kommt noch David Schütter dazu. Und just in dem Moment rief mich die Presseabteilung von Prime Video an und meinte, ist Dennis schon da? Ja, oh, das wird doch toll. Ihr müsstet ohne David auskommen. Wie das so ist, ich weiß es nicht. Wir können bloß mutmaßen.
Er hat es gestern angekündigt.
Wir können bloß mutmaßen. Wir sind lange im Showgeschäft unterwegs, gestern große Premiere, es geht lang. Die Leute hinter der Kamera haben oftmals eine andere Party-Feier-Disziplin als die vor der Kamera. Das sage ich mal so aus eigener Erfahrung und das zieht sich dann manchmal auch in den nächsten Tag hinein.
Kommt drauf an.
Ja, genau. Ist aber nicht so schlimm. Dann machen wir das jetzt. Genau, dann
Leute,
haben wir
die David
mehr
und David
Zeit.
Heißen, nicht so einfach.
Ja.
Wir grüßen ihn ganz lieb, genau. Schade, dass du nicht da bist.
Wirklich schade, so, weil auch gestern, ich habe ihn nur kurz kennengelernt, er wirkt, ich meinte zu meiner Frau hinterher, selbst wie er runtergelaufen ist auf die Bühne, der hat so Starformat.
Ja.
Und es gibt so wenig Deutsche, die sich das auch trauen, dieses Starformat haben zu dürfen, weil ich das Gefühl habe, dass wir Deutsche uns lieber wegducken und lieber mal stiller sind. Und er ist aber so, der kommt so und macht so und winkt dann mal so nach hinten. Und er hat einfach so einen Auftritt, das finde ich richtig gut. Dadurch auch richtig schön gecastet, ehrlich gesagt.
Ich glaube, er wird auch ein großer Star. Bin ich ganz fest von überzeugt, dass David Schütter, es dauert nicht mehr lang, dann ist er auf jeder Liste, man nennt sie ja die Big Five, ne, die großen 5 männlichen Hauptdarsteller, die wir so haben, die jeden Kinofilm alles finanzieren können. Vielleicht sind es bald Big Six, Big Seven, schauen wir mal.
Ist er denn bei jedem Drehtag auch gekommen, pünktlich?
Ja, nee, das muss ich schon sagen. Ja, nee, da
muss
ist er
ich
also
ja jetzt mal kritisch fragen.
Ja, ja.
Aber ich weiß, gut, also ich habe es irgendwie, aber David ist eigentlich noch vor mir gegangen. Also ich war bis 4 Uhr da. Ja, wer weiß.
Wohin
wer
er weiß. Gegangen ist, ist die Frage.
Wohin? Wohin? Genau. Willst du Dennis mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die gar nicht wissen, wer Dennis
ist? Also das ist nochmal ganz speziell für mich an dieser Stelle. Wir hatten einige Gäste bei uns hier im Podcast aus den verschiedensten Gewerken, aus den verschiedensten Bereichen, auch Regisseure. Bei Dennis Gansel ist es so, und ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, er ist nicht nur ein Regisseur, der viele große, bekannte und erfolgreiche deutsche Filme gemacht hat, wie zum Beispiel Napola, wie Die Welle, wie Wir sind die Nacht. Ein Film, den David sehr liebt. Oder Die vierte Macht oder die beiden Jim Knopf-Filme, denen wir auch in Zukunft in einem der Lieblingsgenres Science Fiction tätig sein sehen werden. Das habe ich in Köln mitbekommen bei der Prime Video Lineup. Ich weiß gar nicht, ob du darüber reden darfst, weiter in irgendeiner Form. Ich sag's mal so. Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Für mich persönlich ist es aber so, ich habe mit Dennis Gansel vor 18 Jahren, 18, ja, vor, ja doch, vor 17, 18 Jahren mal telefoniert. Und das klingt jetzt ein bisschen skurril. Ich war damals noch Schauspieler und hatte eine eigentlich eine einzigartige Chance. Ich hatte frisch angefangen mit der Schauspielerei oder war mit dem Abitur fertig und hatte eine Rolle bei RTL in einer Sketch-Comedy-Serie und in Die Welle eine richtig tolle, auch alles andere als kleine Rolle bekommen. Mhm. Und frag mich bis heute immer noch, was wäre eigentlich gewesen, wenn, ey.
Was wäre, wenn, ne? Ja. Und du warst super. Also ich weiß es noch ganz genau. Da kam dann irgendwann, ja, Robert hat abgesagt, die Agentur. Und ich so, was? So, die Rolle von Bomber heißt es, also wer den Film noch kennt, ne?
Der, und, der letztendlich ja, das auch erschossen oder der erschossen wird, ne, von Frederik Lau. Ist das Bomber?
Jetzt spoiler doch nicht schon wieder.
Angeschossen, Entschuldigung, Herr Felix.
Ja, das, aber es war ein Konflikt, so ein Zeitkonflikt. Du konntest aus der Serie nicht raus und konntest bei uns nicht drehen.
Ja. Und du hast dir damals die Zeit genommen, dass wir telefoniert haben. Und ich war 19, ne? Todtraurig. Dennis hat sich die Zeit genommen, dann gab es so langes Schweigen am Telefon. Ich wollte es einfach nicht akzeptieren, so eine ganz große Chance wahrnehmen zu können. Aber da war mir von Anfang an klar, das ist eine ganz feine Geste und das hätte ein Regisseur auch nicht nötig gehabt.
Dann hättest du in dem Panzer mitsitzen können jetzt vielleicht.
Es gibt in Deutschland so einen zweiten, der immer als mein Bruder gehalten wurde, Daniel Zillmann.
Daniel
Alles,
Zillmann
was ich
war,
nicht kriege,
glaube ich,
ist immer ja. Daniel Zillmann gewesen. Daniel Zillmann. Also ist schon gut, dass ich dem nicht den Rücken gekehrt habe. Ich bin genau gut da, wo ich bin. Aber in deinem nächsten Science-Fiction-Film, wenn du Platz für zwei hast, kurz,
Hier sehr gut, ja, dann machen wir doch heute schon mal
einen Deal. Wir machen dir was Nettes, was du brauchst.
Meine Acting-Fähigkeiten sind ganz groß, da redet man überall. Ja, ja.
Nee, da geht's schon
ein
einiges.
Ein Scene-Stealer sozusagen.
Ja, ja.
Dennis, ich habe letzte Woche schon angekündigt, ich wollte eine Frage gleich als erstes stellen. Er hat gerade schon gesagt, Wir sind die Nacht, habe ich damals im Kino gesehen und war total begeistert, weil auf der einen Seite Genre-Kino aus Deutschland kennt man so wenig. Und es gibt aber eine Szene in dem Film, wo ich dachte so, oh, das ist interessant. Da läuft Caroline Herfurth, ist es, glaube ich, ne? Es ist die Szene, nachdem im Tropical Island, eine der großen Szenen, die da passiert, und passiert was sehr Dramatisches. Und der nächste Schnitt ist, wie sie die Straße runterläuft, und zwar ohne Sound, nur Musik. Und ich weiß noch, wie ich damals da saß und dachte, oh, das ist aber eine interessante Entscheidung, weil ich das total spannend fand, in dem Moment alles rauszunehmen, den ganzen Ton, und einfach nur die Musik drüber zu legen, weil die Szene an sich dadurch nochmal deutlich verstärkt wurde. Und ich dachte damals schon, wie trifft man diese Entscheidung als Regisseur? Wie ist der Gedankengang, das so zu inszenieren, so aufzulösen, den Moment?
Ich glaube, das mit der Musik kam erst später. Aber die Auflösung, die haben wir uns schon überlegt. Also wir wollten sie sozusagen ganz vereinsamt zeigen. Und ich glaube, sie läuft auch barfuß, läuft da wirklich weg. Und aus diesem gigantischen Bau, der mich da schon immer fasziniert hat, der war ja für so ein Cargo-Unternehmen mal gebaut, hast du im Hintergrund, da dachte ich, okay, diese einsame Frau gegen dieses Riesengebäude, das ist ein gutes Bild.
Sie weint ja, glaube ich, und schreit auch so ein bisschen, aber man hört das Schreien halt nicht, sondern nur die Musik. Und das hast du so selten. Also ich finde, ich will nicht schon wieder über deutsches Kino meckern, aber deutsches Kino ist immer so nach Schema F aufgelöst. Das, was man erwartet, bekommt man in der Regel. Und das habe ich nicht erwartet in dem Moment. Und ich dachte so, oh, das ist ein Regisseur, den man sich offenbar merken muss. Und es gab jetzt gestern, als habe ich in der Tiger wieder so eine Einstellung gesehen, die war nur ganz klein. Da fährt der Panzer geradeaus und ihr filmt von oben auf eine der Ketten drauf. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst. Es ist so eine Wegwerfszene im Grunde. Die müsste aber nicht im Film sein. Ich finde aber, sie gibt dem Panzer so eine, gibt ihm Gravitas. Das hat, das ist ein bisschen Worldbuilding. Ich verstehe, die Leute sind da wirklich. Der Panzer hat eine Schwere. Auch das sind Szenen, die müsste man nicht drehen und die müsste man vor allen Dingen nicht reinschneiden. Und ich glaube, wenn sie nicht drin sind, als Zuschauer bemerkst du es nicht. Aber wenn sie dann drin sind, machen sie den Film größer und sie machen die Welt erfühlbarer. Und das merke ich bei deinen Filmen immer wieder. Diese Sachen, die baut ihr ein. Finde ich voll gut, finde ich voll spannend, dass du da ein Auge für hast.
Na, freut mich.
Wo kommt das her? Gibt es da Vorbilder oder ist das, was du in der Planung schon immer mit bedenkst?
Ja, ich versuche, also tatsächlich bei der Einstellung auf den Panzer, das war nicht geplant. Das war dann so, den haben wir uns so gestohlen, den Shot. Das liegt daran, dass die Originalketten, die wir hatten beim Dreh, nicht den Original-Tigerketten entsprechen, also das Räderwerk. Und man merkt es ja auch dann an den ganzen Reaktionen auf den Trailer. Da gibt es doch viele Leute, die da sehr genau drauf achten.
Ja.
Und das war die einzig mögliche Einstellung, die wir mal schnell mitdrehen konnten. Und manchmal ist es auch geplant, so klar. Und ja, ich bin natürlich auch von allen möglichen beeinflusst. Ich gucke sehr breit. Ich gucke auch deutsch natürlich viel, aber auch viel international, viel von Arthouse bis zu Marvel, eigentlich alles. Und aber so meine Sozialisation filmmäßig ist natürlich jetzt auch Grund vom Alter her, sag ich mal, ist viel 70er, 80er Jahre so. Und da gibt es natürlich tolle Sachen, die man sich so angeguckt hat. Ja, genau, natürlich das. Und Platoon war so der Film, den habe ich gesehen mit 13, da war der im Kino mich reingeschmuggelt, wäre ich fast rausgeflogen. So, also das sind so Sachen, die mich da natürlich prägen. Ne? So.
Wir haben gerade vorher in dieser Folge über Charlie Sheen gesprochen, deswegen diese Verbindung zu Platoon, ganz spannend. Der Tiger, wo kommt das Projekt her?
Ich wollte schon 2003 mal einen Panzerfilm machen und habe da angefangen zu recherchieren, habe keinen Zugang gefunden, habe dann Napola gemacht und habe mich dann Jahre später daran erinnert, dass mein Großvater eben einen Kumpel hatte, einen Kamerad damals, wie man so schön sagt, der selber Tigerkommandeur war. Und da habe ich mich an Geschichten erinnert. Als ich klein war, habe ich viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Und das war dann immer so, dass die mir so Geschichten erzählt haben. Ja, wir waren irgendwie in Nordafrika und das war so heiß. Wir konnten irgendwie auf dem Panzer Spiegeleier braten. So diese Wehrmachtsgeschichten, die man so Kindern erzählt. Und eines Abends sind die zum Kegeln gegangen und ich kam mit und die haben sich unglaublich besoffen. So diese ganzen älteren Herren, teilweise kein Arm mehr, Finger fehlten und so. Ja, der Finger ist in Russland geblieben und irgendwann grabe ich ihn nochmal aus. Und je mehr die betrunken wurden, desto stiller wurde es. Und dann haben die so die anderen Geschichten ausgepackt, so die ganzen düsteren, dunklen Geschichten. Und ein paar von denen fingen eben an zu weinen. Und mich haben sie so als elfjährigen Steppke, der in der Ecke war, haben sie einfach vergessen. So, dann sind die nach Hause gefahren, nie wieder ein Wort darüber, Ne? Auch meine Großmutter, nie wieder hat darüber geredet. Und diese Geschichten sind im Grunde das Rückgrat von dem Film. Und da habe ich dann Jahre später, als mein Opa im Sterben lag oder kurz davor, habe ich ihn auch nochmal gefragt, wie ist denn das mit Russland? Weil mich das immer fasziniert hat. Denkst du darüber noch? Na, nee, ist alles verdrängt. Und dann sagt er noch einen Satz, das habe ich auch nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn ich sterbe in dem Augenblick, dann kommt alles nochmal hoch.
Stell ich mir schrecklich vor.
So.
Ja. In so einem Moment dann nochmal daran zu denken. Und also gerade wenn ich an die Bilder zurückdenke, die er dann in Der Tiger auch nochmal evoziert, gerade gegen Ende, da will ich gar nicht wissen. Ich hatte nämlich, du hattest es gestern bei der Premiere schon gesagt, und da dachte ich, was für Geschichten hast du wohl rausgelassen, die du dann in dem Moment gehört hast? Dürften ja dann einige gewesen sein.
Mhm. Aber ein paar sind eben auch drin, ne? So.
Ja.
Ja, das war natürlich wichtig, weil es gibt so eine Authentizität, obwohl es natürlich eine fiktionale Erzählung ist, aber es ist vom Kern her und ich glaube vom Gefühl her ist es, glaube ich, schon das getroffen, was ich so rausgefühlt habe damals. Und deshalb ist mir das immer so wichtig, weil ich kannte halt die Zeitzeugen noch, ne? Gerade jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, für die ist natürlich der Zweite Weltkrieg wie für mich im Westen nichts Neues. Das ist einfach irgendwie natürlich dann einfach weg, ne? Und ich kenne die Generation halt noch und ja, und war immer fasziniert davon, warum sie mitgemacht haben, weil ich mich das selber immer gefragt habe. Ne? Deshalb auch die Welle dann. Ne? Aber das lässt mich nicht los. Und man merkt ja auch in der heutigen Zeit und in der Weltpolitik, wir haben wieder Krieg in Europa. Ne? Durch die Ukraine fahren wieder Panzer. Da wollten wir mal drehen, diesen Film.
Wo habt ihr den jetzt eigentlich gedreht?
In Tschechien.
Weil ich hatte gestern die ganze Zeit, das ist ja so ein Standard, ich habe nach Set-Extensions gesucht, nach digitalen, und keine gefunden. Ich habe immer mal wieder, dachte ich so, könnte das eine sein? Habt ihr alles in echt gedreht? Habt ihr alles gebaut? Weil so viele Sets sah man, ist wirklich nachgebaut gewesen, ja?
Naja, ist viel echt. Das ist ein russisches Truppenübungsgelände.
Ah.
Und deshalb, wenn du da die Drohne steigen lässt und machst 360 Grad, siehst du nichts, kein Handymast, kein gar nichts. Mhm. Also da wird viel gedreht. Und der gesamte Film ist auch auf einem Quadratkilometer gedreht. Bloß es sieht so unterschiedlich aus. Wenn du dich dann wieder 100 Meter in diese Richtung bewegst, dann hast du wieder ein neues Set gefunden.
Weil es im Truppenübungsgelände ist und für verschiedene Szenarien quasi aufbereitet ist.
Genau. Und bestimmte Gebiete, wenn du sagst, du musst da drehen, musst du auch erstmal nach Munition suchen. Ne? Darfst du nicht reingehen. Ne? Das ist dann kommen die erstmal so mit Detektoren, dann werden dann Übungsgranaten, alles, was da irgendwie dann abgeschossen wurde in 60 Jahren, wurde dann ausgegraben. Dann sagst du, okay, jetzt dürft ihr hier filmen. Man denkt so, ui, hier mit dem Panzer durchfahren, habt ihr wirklich genau geguckt.
Oh nein,
ja.
Hat der Erfolg von dem Westen nichts Neues dazu beigetragen, dass man so einen Film wie Der Tiger finanziert bekommen? Ist das ein Anschub oder war das schon klar, ihr dreht?
Nee, also es war schon klar, wir drehen, aber es war eher ein Anschub. Es war tatsächlich so, dass mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eher nochmal ein kleiner Riegel vorgeschoben wurde. Wir müssen das erstmal abwarten. Und dann war es ja so, dass Netflix den im Westen nichts Neues rausbrachte, obwohl der Krieg da war und diese ganzen Befürchtungen, die man in der Branche hat, das will kein Mensch sehen. Und jetzt auf gar keinen Fall ein Kriegsfilm, haben sich natürlich als unberechtigt erwiesen, nicht nur wegen der 4 Oscars, sondern es war auch ein großer, also die Leute haben ihn auch einfach viel geguckt, ne? So. Und dann gab es bei uns dann auch, okay, jetzt gehen wir auch in Produktion. Aber das grüne Licht gab es schon vorher.
Ihr hattet ja, wenn du sagst, 2003 hattest du schon den Film geplant. Da gab es ja dann noch nicht Herz aus Stahl, Fury mit Brad Pitt. Das dürfte jetzt ja ein Film gewesen sein. Guckst du den dann und sagst so, okay, ich versuche bewusst zu vermeiden, da in irgendeiner Form mit in Verbindung gebracht zu werden, oder ist interessiert dich das gar nicht?
Das lässt sich eh nicht verhindern. Das ist ja so, das war aber Wir sind die Nacht ja auch so. Wir sind die Nacht wurde geschrieben. Ich meine, es redet Opa vom Krieg, Opa Gansel. Ne? Ich meine, den habe ich geschrieben 1996 im Herbst. So, ne? Also deshalb, und dann gedreht habe ich ihn dann 2009. Es war nur möglich. In der Zwischenzeit habe ich 1000 Versuche gemacht, diesen Film zu machen. Und als ich ihn endlich drehen konnte, weil die Welle so erfolgreich war, war halt Twilight da. Und ich so, fuck. Okay, nein, natürlich, dann wurde der ganze Film umgeschrieben. Also, und der Film spielte eigentlich in Prag, sollte auf Englisch gedreht werden. Glaube ich, wäre die bessere Idee auch gewesen. Genre, ne? Wir kennen uns aus, wie es mit Genre ist in Deutschland. Und dann haben wir ihn dann eben anders gemacht, actionbasierter und auf Deutsch. So, und das war sozusagen die Geschichte dahinter. Und klar, man guckt sich dann Fury an und ich hatte dann aber, ich wusste, man wird eh verglichen werden. Aber ich finde, es ist so unterschiedlich, allein durch die Perspektive. Ich könnte so einen Film wie Fury auch nie machen. Ich würde noch gar nicht so machen. Also auch das Ende von Fury, man muss es, also als Deutscher finde ich das schon ein bisschen, ich weiß auch nicht, ne? Aber es sind auch tolle Sachen drin. Also deshalb habe ich gesagt, okay, mal wenigstens mal ein Beispiel vom Panzerfilm, den die Leute auch schauen wollen. So.
Ich hatte das Gefühl gestern so, dass euer Film auf jeden Fall dieses Versprechen einlöst. So dieses, wir folgen einer Panzercrew in ihrem Panzer. Fury verlässt diesen Panzer irgendwann. Und irgendwann wird dieser Panzer auch eher so Beiwerk, da sind die dann zufällig, das ist ein Set. Mhm. Hier hatte ich das Gefühl, dass der Panzer tatsächlich so ein Charakter mit ist und dass die Leute darin, du verlässt den Raum hier ganz häufig dann auch nicht. Ja. Scheinbar magst du es in engen Räumen dich zu befinden und zu filmen. Ich fand aber, ich war überrascht, wie groß sich der anfühlt. Also dann doch, weil ich dachte so, die sitzen da alle nebeneinander, aufeinander.
Ja.
Weil von außen sieht der sehr viel kleiner aus, der Raum. Habt ihr da ein bisschen schummeln müssen?
Nee.
Nee?
Also ich glaube, er ist 8 oder 10% größer im Innenraum.
Mhm. Okay.
Und ich war im Originalpanzer drin. Es gibt diesen einen Panzer noch, der auch in Fury mitspielt. Der steht in Bovington in England. Und das ist wirklich super eng. Die Panzerfahrer waren ja auch alle relativ klein. Mhm. Also genau wie die U-Boot-Fahrer, da hat man eher die kleinen Männer reingepackt. Ja. Und es war, also mein Kameramann, der ist irgendwie 1,88, war nur drin, so, der kam da kaum noch raus. Ne. Wir sind auch sehr
Carlo
Jelavich, ja.
Boah, der ist jetzt so, der ist
ein
so
Riesentalent.
Alter Schwede, wir haben das gestern Talent, da gesessen,
war schon immer toll, aber
wir haben, als die Credits liefen, haben wir gesagt, wir müssen uns den Namen merken. Ja. Ich bin nur bis Carlo gekommen, aber er und der Oberbeleuchter, die sind für mich so mit die MVPs, weil die Tobi Bilder
Vogel,
sind,
ja,
die sind auf internationalem Niveau, da war ich wirklich begeistert. Das ist richtig krass, was ihr da zum Teil macht.
Ja. So. Und dann doch wenig Geld, ne? Und echt wenig Zeit. Also 36 Drehtage, wir hatten irgendwie, glaube ich, 9,4 Millionen Euro. Ich weiß, es hört sich jetzt wahnsinnig viel an, aber ist natürlich für einen Kriegsfilm nicht so viel. Hm. Ne? So, wenn man die Panzer bauen muss und alles, dann sind schon mal 1,5 Millionen weg und so. Hm. Und dann VfX nochmal 1,5 Millionen und für den Rest macht man dann den Film. Und ich finde auch, also Carlo und Tobi, die haben da wirklich gezaubert. Ne? Also wirklich Top-Arbeit.
Vor allem die Leute im Panzer machen das Ganze dann auch noch so rund. Ich fand das Casting richtig gut, durch die Bank weg. David ist super. Laurenz fand ich mit so den Besten, ehrlich gesagt. Mhm. Der war richtig stark. Es war ein guter Cast. Auch da, internationales Niveau. Auch das ist sowas, wo ich bin einer, der über das deutsche Kino gerne schimpft. Das wirkt gar nicht so wie dieser typische deutsche Film, weil alle haben wirklich ganz viel mitgebracht. Das fand ich wirklich toll. Also Lob an dieser Stelle.
Schön, das freut mich.
Er weiß einfach, was die beste Besetzung für seine Filme ist.
Ja, 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 ja. Und telefoniert dann gerne auch mal mit
David. Die müssen nur die Angebote annehmen. Ne?
Ja.
Also David muss jetzt mal mit anhören, er wirklich Talent zumindest hatte an einem bestimmten Zeitpunkt. Du hast es vorhin kurz erwähnt, wenn der Trailer rauskommt, da gibt es dann schon viele, die sagen, oh, das sind jetzt nicht die richtigen Ketten und so weiter und so fort. Ich hörte auch so ein bisschen was über die Mütze des Kommandanten.
Das war ein großes Thema, hatte ich auch gesehen, ja.
So, wie ist denn das? Ich meine, das ist ja nun eine so gut recherchierte und dokumentierte Zeit und da geht man auf dieses Terrain und hast ja mit das Boot, der ja auch sicherlich Erfahrung, aber kann man da alles im Blick haben an Details?
Ich finde schon. Und man merkt auch in der Mütze, also das ist ja natürlich so, der Film hat natürlich ein spezielles Ende und deshalb machen viele Dinge Sinn. Grundsätzlich ist es so, dass ein Tigerpanzer auf eine Solo-Mission geht, ist militärisch Quatsch. Es hat aber natürlich bei uns einen totalen Sinn und das kann man aber momentan noch nicht verraten. Man muss den Film dazu sehen. Aber andere Sachen wie die Mütze und so, das ist Quatsch, was die Leute schreiben. Und zwar ganz kurz dazu erzählt, die sagen, ja, die Mütze da, sieht eine Russenmütze aus. Und das sind alles so Hobby-Militärhistoriker, also wirklich so komplett Nerds. Also muss ich wirklich sagen, es ist Quatsch. Woran orientieren sich die Leute? An Propagandafotos, wo sozusagen dann die Tigerfahrer dann sich so für Goebbels Wochenschau sich hingestellt haben. Mhm. Und das ziehen die her. Und wir haben wirklich hunderte von Fotos, die Kostümbilderin Anke Winkler, frisch gebackene Fernsehpreisträgerin, gerade wieder letzte Woche, hunderte von Fotos, wo man sieht, wie die Mütze getragen wird, nämlich genauso wie im Film, ne? Also unter anderem. Und selbst das Panzermuseum hat da einen Film draus gemacht. Aber das ist wirklich mit einer Vehemenz, stürzen sich die Leute drauf. Aber gut, ich darf auch nicht so streng sein, vermutlich einfach deshalb, weil man eben viele Filme sieht, die nicht gut recherchiert sind. Aber das kann ich wirklich sagen. Wir hatten jeden Tag am Set ein Panzer.
Das ist aber auch eine Industrie, muss man sagen.
4 Leute, die sozusagen ständig uns beraten haben und so. Also das ist schon viel. Aber gut.
Es ist eine Industrie auf YouTube. Es gibt so ganze Historikerkanäle. Als Napoleon von Ridley Scott rauskam vor 2 Jahren, da gab es Videoreihen darüber, was alles nicht stimmt. Man muss sagen, da hat vieles nicht gestimmt, aber die machen da halt einfach wahnsinnig viele Klicks mit genau mit solchen Videos.
Was mich so ein bisschen stört, ist der Ton.
Genau.
Der Ton nach dem Motto, dumme Vollidioten, mal nicht aufgepasst, Russenmütze. Oder sagen, du hast keine Ahnung, wie eine Russenmütze aussieht und, ne, und ich könnte dann, aber du kannst dich jedem einzelnen schreiben und sagen, hier sind die Recherchen, hier aus dem Imperial War Museum in London, in der und der Zeit, da haben wir sozusagen die Jacken her und so weiter. Das würde man machen, aber die Diskussion kannst du ja natürlich
deswegen,
nicht mit 100
deswegen
Leuten
nutzt
führen,
man jetzt quasi sowas hier, weil dann können die Leute verlinken, hör mal in folgende Podcast-Folge ab Timestamp so rein, da spricht der Regisseur über exakt diesen Sachverhalt. fertig. Damit ist die Sache dann abgefrühstückt. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ein Zeichen von Partizipation und Awareness, ne, dass die Leute schon sich auch damit auseinandersetzen. Ich frage mich, wie fühlten sich das an bei einem Film wie Die Welle? Grandios besetzt nochmal an der Stelle. Wenn das einen so ein bisschen, wenn die Zeit einen so einholt und man merkt, ey, das fühlt sich gruselig an, wie so ein Blick ins Palantir, also in die Glaskugel.
Ja, es freut einen natürlich erstmal, dass der Film immer noch eine Relevanz hat. Mhm. Viele Filme sind dann ja irgendwann auch einfach veraltet. Aber natürlich denkt man auch, meine Herren, also die gesellschaftlichen Entwicklungen machen einem dann natürlich so ein bisschen auch zu denken. Ja, man hofft, dass der Film vielleicht irgendwas dazu beiträgt, dass man vielleicht dann doch nochmal anders drüber denkt oder eine Diskussion anstößt. Deshalb ist man eigentlich froh, dass es ihn gibt. Und ansonsten bin ich eigentlich eher ein positiver Mensch. Also klar, ich gucke mir auch die Wahlergebnisse an und alles, aber ich bin eigentlich per se grundsätzlich eher optimistisch gestimmt. Ich glaube, wir kriegen das alles hin. Die Demokratie ist unter Vollbeschuss, auf jeden Fall. Aber wenn ich dann doch wieder irgendwie mit vielen Menschen rede, denke ich, das kriegen wir hin. So.
Das ist schön mal zu hören, finde ich. Weniger dystopisch.
Ja. Du sagtest gestern bei der Premiere, dass so ein Film wie Der Tiger in so einer Zeit wie jetzt auch wichtig wäre für das Publikum. Warum glaubst du, dass das so ist?
Weil wir eine Zeitenwende haben. Also ich bin selber Kriegsdienstverweigerer. Ich habe immer, wie gesagt, auf meinen Opa da so geguckt.
Kriegsdienstverweigerer, unite.
Ja. Und immer so, wie konntest du nur mitmachen und mit der Haltung. Und mittlerweile muss ich sagen, wäre ich jetzt 18, 19, ich würde wahrscheinlich zur Bundeswehr gehen. Mein Gott, hätte ich mich mal vor 3 Jahren mich das selber sagen.
Ne? Nächstes Jahr muss ja wieder. Ne?
Damit zu tun, dass ich sage, okay, ich glaube an den Frieden, aber ich glaube eben auch, dass man sich irgendwie auch vorbereiten muss. Ja, also gerade was die Konfrontation mit Russland angeht und China, Taiwan, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sehe ich jetzt grundsätzlich positiv, ja, das wird schon alles, aber das ist, glaube ich, der nächste Großkonflikt, der uns jetzt nicht in die Apokalypse stürzen wird, aber damit müssen wir einfach umgehen. Und ich habe zum Beispiel das Gespräch mit meinem Neffen geführt, der ist jetzt 15 und für den ist völlig klar, dass er zur Bundeswehr geht. Weil der sagt, ihr alten weißen Männer, ne, die noch an Frieden glauben und so, der ist in einer anderen Welt aufgewachsen. Für den ist Corona und diese ganzen Kriege und alles, ist das eine Realität. Und für die Generation ist der Film auch ein bisschen, das auch zu zeigen, was Krieg eben auch bedeuten kann.
Gerade hatte ich noch gesagt, wenig dystopische Antwort.
Das hat sich jetzt schnell gedreht. Ja, so schnell geht das. Aber ich meine, das ist ja die Ambivalenz.
Ich weiß, was ich meine. Nicht ganz dystopisch, die Welt geht unter. Ich versuche, das Positive zu sehen. Ich glaube nicht, dass wir eine Welt haben ohne Kriege. Ich fürchte auch, wir werden einen China-Taiwan-Krieg erleben.
Ja, das ist okay. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, weil Taiwan sagt immer, dass sie die Strategie der verbrannten Erde verfolgen werden. Und dann muss man mit der Chip-Industrie gucken, ob es dann am Ende wirklich gemacht wird. Das ist eine lange Geschichte, aber...
Der Film spricht ja auch so ein bisschen dieses Thema... Obrigkeitshörigkeit an, also dieses, wenn du einen Befehl bekommst, was machst du dann eigentlich so? Und das ist, die nächste Generation wird sich damit auseinandersetzen müssen, dann,
ja.
Ich wollte mal fragen, du machst es jetzt seit 2000, ne, dass du in der deutschen Filmindustrie unterwegs bist. Es sind jetzt 25 Jahre. Wie würdest du sagen, hat sich das Filmemachen verändert? Jetzt macht ihr ja Der Tiger mit Amazon. Ihr bringt, das war gestern ein großes Thema, den Film auch ins Kino. Das ist eigentlich absurd, dass man das so herausstellen muss, aber weil man das mit Streamern macht und die das normalerweise nicht tun, ist das eine Meldung. Ne? Wie hat sich das Filmemachen in Deutschland für dich oder generell verändert?
Ist ein Auf und Ab, muss ich sagen. Ich habe angefangen zu studieren 94 und in der Zeit waren ja im Grunde nur so Beziehungskomödien da. Und ich dachte immer schon, ich will das nicht machen. Und bei mir war es eben auch so ein Auf und Ab. Ich habe mit einem Polit-Thriller gestartet, tatsächlich 99. Und der lief dann nur im Fernsehen. Und um Kino machen zu können, habe ich dann Mädchen gemacht, ne, 2000. Und dachte, okay, das ist eben so, um einfach in diesen Markt reinzukommen. Und habe immer wieder versucht, dann habe ich natürlich Mädchen 2 angeboten bekommen und 1000 Komödien und gesagt, nee, ich versuche diesen Erfolg zu nutzen wieder für was Eigenes. Und dann habe ich so Napola gemacht. Und dann habe ich dann versucht, wieder den nächsten zu machen. Und so, und das war immer so ein Auf und Ab. Und mittlerweile muss man eben sagen, ist es so sehr schwierig geworden. Im Kino gibt es ja eigentlich nur noch in Deutschland, ihr wisst es ja besser als ich, 3 Genres. Das ist die Komödie, mit einem gesellschaftlichen Thema noch drin und der Kinderfilm. Also von den Sachen, die wirklich gut laufen. Ne?
Die Schule der magischen Panzer könnte man
das machen. So, und das heißt, für so Genre-Liebhaber wie mich ist das Streaming die einzige, also entweder in den USA, Oder bei den Streamern. Das ist wirklich so die Flucht dahin. Ausnahmen bestätigen die Regel. In die Sonne schauen ist ja auch eine Art, also was ganz Spezielles. Oder jetzt Athos, der neue Film vom David nennt. Sowas wird natürlich auch gemacht, aber es sind Ausnahmen. So, ne? Und deshalb hat es sich so gewandelt, dass ich sage, Gott sei Dank gibt es die Streamer, weil vom Kino, so wie es jetzt zu finanzieren ist, da würde ich nicht glücklich werden.
Ich hatte auch das Gefühl, weil Fatih Akin macht jetzt ja auch mit Amrum auch nochmal das Thema Weltkrieg auf. Und ich wurde gestern auf dem roten Teppich gefragt, kann Deutschland nur Krieg oder Komödien? Und Krieg ist schon ein großes Thema. Und auch da fragt man sich, ist das so eine Sache, wo man dann eher eine Finanzierung bekommt? Grünes Licht?
Nee, würde ich nicht sagen. Also man denkt jetzt auch durch Im Westen nichts Neues oder der Tiger, es kommt jetzt viel. Nee, auch bei den Streamern jetzt ist erstmal, glaube ich, gut.
Ja, okay.
Aber es ist wirklich Glück dabei.
Ich finde, man sieht doch aber gerade bei deutschen Filmemachern, wie viel da geht, wenn man mal schaut, wenn man sie im Seriensegment experimentieren lässt.
Dark,
How to Sell Drugs Online Fast, Maxton Hall, muss jetzt nicht jedem gefallen, aber sorry, das ist international erfolgreiches deutsches Serienerzählen.
Aber nur auf den Streamern eben.
Ja, aber daraus lässt sich doch letztendlich auch Geschichten abstrahieren in diesen Genre, die dann, ich meine, wir haben ja darüber geredet, Downton Abbey 3 startet die Woche, nicht dein Ding, aber hat eine gigantische Fanbase. Und in Deutschland gibt es diese Möglichkeiten und diese Talente. Und ich frage mich immer, ist Streaming genau jetzt zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort, um diese Talente zu fördern? Wie war diese, jetzt muss ich mal kurz überlegen, diese Vampir-Flugzeugnummer von
Blood Red Sky, genau,
ihr seid doch auch lange große Freunde, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ne? Na, sowas wäre doch undenkbar gewesen.
Undenkbar.
Ja? Undenkbar.
Peter hat ja wirklich 15 Jahre lang versucht, diesen Film zu machen. Und da hat er sich nicht beirren lassen, muss ich wirklich sagen. Und hat er gesagt, ich mache diesen Film, ne? Diese Resilienz und zu sagen, ne, ihm haben sie auch tausendmal gesagt, komm, dreh das auf Deutsch und mach das sie und so. Und Peter hat gesagt, nee, ich bleib bei meiner Vision. Das hat sich natürlich voll ausgezahlt.
Aber es ist diese
Gold. Da muss man auch ehrlich sein, ohne Netflix wäre das natürlich auch nicht so ein Erfolg geworden. Da muss man ja auch sagen, wäre der Film jetzt regulär ins deutsche Kino gekommen und man hätte auf das deutsche Kinopublikum warten müssen. Ich weiß nicht, ob das so aufgegangen wäre. Aber dadurch, dass der Film weltweit zur Verfügung stand, ne, war das natürlich was anderes. Also, es war die Rettung für ihn und dieses Projekt. Ne?
Wird das bei der Tiger auch so sein, dass der dann quasi einen Dezember-Release global bekommt?
Ja, genau. Ja? Richtig, wie man so schön immer sagt, 200 Territorien und in 11 Sprachen und in 22 Subtitles und so. Die Wahrheit ist natürlich in 180 Territorien oder so, aber es muss natürlich auch beworben werden da. Also man muss das Glück haben, dass es in diesen Territorien auch beworben wird. Der Klassiker, du machst Prime Video auf oder Netflix, und wenn da nicht sofort exterritorial und wenn du da drauf kommst, dann läuft der Trailer schon, dann kriegst du von diesem Film auch nichts mit. Dann ist er irgendwie im Algorithmus oder irgendwo in den, ne, ist er da versteckt. Also er muss beworben werden und wir hoffen natürlich und wünschen uns, dass er das auch wird. Und dann könnte er auch gut funktionieren.
Auch ein gutes Beispiel, ne? Exterritorial oder dieser, was war dieser Straßenkämpferfilm? 60 Minuten, nur noch genau. 60 Minuten.
Oder Brick gerade. Genre, ne? Also das ist ja...
Von Pantaleon, ne?
Ihr habt doch, der ist mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle, genau.
Ist Pantaleon nicht seine Firma?
Ja, genau.
Und der wiederum bei Der Tiger ist mit dabei. Frankie heißt der Produzent, glaube ich.
Ja, Frankie Kuschel. Toller Produzent.
Ist es diese Goldgräberstimmung, von der man ausgehen kann, wenn man das alles mitbekommt, dass man zu einem Streamer geht und sagt so, hey, wir haben hier Leute schießen aufeinander, wollt ihr das finanzieren? Und die sagen, egal, hier ist Geld.
Nee, die Zeiten sind vorbei.
Ja.
Also, wenn es die überhaupt jemals gab. Also, die Streamer haben ja am Anfang sehr damit geworben, ihr habt völlige kreative Freiheit und ihr könnt mit viel kommen. Aber die Realität ist natürlich auch, dass die sich auch sehr genau ansehen, was funktioniert denn. Und die haben schon einen ganz guten Blick. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, auch wenn man sich jetzt Netflix anschaut, ist ja, glaube ich, irgendwie der 6. Mega-Hit in Folge. Ne? Also die picken sich schon gute Projekte raus. Und die anderen auch. Und Prime Video ja auch und so. Also, aber die Zeiten, dass man jetzt mit allem hinkommen kann, das ist natürlich nicht so. Die schauen sich genau an, was die Algorithmen und so. Und die haben auch ihre Auswertung, was die Leute schauen wollen. Man muss schon, wie gesagt, Glück haben, das richtige Projekt und so. Aber gar kein Vergleich zu vor 20 Jahren.
Das heißt aber auch, du kannst dich eventuell, vor allem wenn du ja schon erfolgreich bist, mit ganz anderen Genres auseinandersetzen. Jetzt will ich mal überleiten zu, oh, wie habe ich es denn verstanden? Ich dachte so ein bisschen sowas wie Knight Rider oder so. Ja. Was kommt da als nächstes von dir? Ich weiß noch, ein Auto... Großstadt im Hintergrund. Ich glaube, das Auto verselbstständigt sich.
Ja, ja.
So ein bisschen Knight Rider-Vibes hatte ich bei Mattel.
Deutsche Transformers.
Ne, ich weiß es nicht. Es ist so, es ist Sci-Fi. Ich hatte auch so von den Farben ein bisschen Tron-Charakter so mit drin. Was darfst du drüber sprechen? Was machst du da?
Ich darf schon ein bisschen drüber sprechen, aber nicht viel. Also das Projekt heißt The Prototype. und ist auch wieder für Prime Video und es geht um einen jungen Autodieb, der ein hochmodernes Auto stiehlt und in diesem Auto ist eine KI, die die Singularität erreicht hat, also die das Bewusstsein, ne, mhm. vor dem eben alle immer warnen, wenn man nach Stephen Hawking geht oder eben auch nicht. Ne. Und es wird ja in ein paar Jahren soweit sein, vermuten ja die Leute sagen, also in 5 bis 6 Jahren gibt es die Singularität und dann gibt es entweder Armageddon oder vielleicht auch nicht. Ja, schauen wir mal. Und auf jeden Fall sind die beiden dann unterwegs, weil der Autodieb und das Auto, dann ist dann irgendwann unklar, wer klaut hier eigentlich wen. Mehr darf ich noch nicht verraten. Drehstart ist tatsächlich in 6 Wochen. Ich werde nach uns springe ich in den Zug nach Prag und genau, dann geht's
weiter. Und da ist noch 2 kleine Rollen frei, sagst du?
Jetzt müssen wir natürlich mal irgendwie, jetzt müssen wir es mal schaffen.
Ne? Wo das Auto schnell vorbeifährt und einfach dann so der Wind die Haare verwuscht. Sowas.
Boah, meine Haare.
Hast du so ein Auto schon mal gesehen?
Nee, aber ich glaube, das hat die Singularität erreicht. Ich kann auch sagen,
have you ever seen such a car before? Das kriegen wir auch hin. Na gut, wir bieten es an der Stelle an.
Ja. Ich wollte mal fragen, du hast ja dann auch einen internationalen Film gedreht, The Mechanic Resurrection, ne? Mhm. mit Tommy Lee Jones, der ja als notorisch schwierig auch gilt. Und du bist dann dazugekommen als deutscher Typ, den da wahrscheinlich keiner kannte. Mhm. Also A, wie sind die Unterschiede zu einer deutschen Produktion, zu so einem großen, was ist es, US gewesen, mhm. US-Produktion? Mhm. Und wie ist es dann so als unbekannter deutscher Neuling da ans Set zu gehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja unter uns. Ja, es war eine gemischte Erfahrung, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ein paar strategische Fehler gemacht. In Hollywood ist man immer so heiß, wenn man dann so einen guten Film hat. Und das war bei mir nach der Welle der Fall. Mhm. Und ich habe wahnsinnig viele Sachen abgesagt oder wo ich das Gefühl hatte, ich bin relativ nah dran. Meine größte Wunde ist im Grunde genommen, ich war, und das habe ich jetzt ein paar Jahre
gesagt. Was hast du abgesagt?
Ich hatte kein Direktangebot, ne? Aber ich war sehr, sehr nah dran an Planet der Affen. Der erste.
Der den Tim Burton gemacht hat?
Nee.
Nein, also den ersten
das Reboot.
Prevolution
hieß und ich habe das Buch gelesen, hatte wirklich hochrangige Treffen und ich weiß es deshalb, ne, nicht, dass man so, der Gansel behauptet, der hätte, aber ich habe tatsächlich den Originalregisseur irgendwann getroffen und er sagt, you're Dennis Gansel? Thank you, man. Thank you. Und ich dachte nur, fuck. So, ich habe diesen damals muss ich dazu sagen, es war weder Andy Serkis, war keiner da, es gab das Buch, was fantastisch war und ich hatte keine Ahnung, wie das mit den Affen ist.
Das
und Fox auch nicht.
Ich
also niemand
gerade.
Wusste, es war auch nicht Veta und niemand war da. Und ich habe einfach aus Angst vor diesen VFXen habe ich dieses Rennen, es war ein Regie-Rennen halt, verlassen. Mhm. Keine Ahnung, aber ich vermute mal, durch dieses Gespräch war da doch, vielleicht waren irgendwie noch 2, 3 oder 4 Leute noch im Rennen.
Ja.
Stattdessen habe ich Wir sind die Nacht gemacht. So, und meine Frau hasst Wir sind die Nacht.
Das Was, also, wieso?
Ja, ja, und die findet den furchtbar.
Wir sind noch verheiratet.
Wir sind noch verheiratet, okay. Deshalb, weil sie auch so ehrlich ist. Und dann gucken wir diesen Film mal, der fantastisch ist, wahrscheinlich einer der besten Hollywood-Blockbuster der letzten Jahre. Ich sitze mit ihr im Kino und sie nur neben mich und ich liebe meine Frau, weil sie ehrlich ist. Du Idiot, du dummer Idiot, so den ganzen Film durch. Ne? Und dann erkaltete mein Stern auch wieder sehr, sehr stark und dann habe ich irgendwie 5, 6 Sachen, habe ich mich raufgeworfen, man attached sich.
Wir sind die Nacht, so. War ja auch nicht erfolgreich. Ne?
Mega Flop.
Ja.
Ich kam von 2,8 Millionen Besuchern für die Welle bei 100.000. Desaströse Test-Screenings, die Konstantin, ne, die ja diesen Film finanziert haben, also ne, das muss ich mal wieder sagen, also toll, dass sie das gemacht haben, denen habe ich da einen riesen Flop leider beschert. Das war echt, das tut mir auch wahnsinnig leid. Hat halt nicht funktioniert. Leute, Twilight und Test-Screenings waren auch nicht gut. Also wirklich ein desaströser Flop. Und ich war am Boden zerstört. Ich hatte einen Burnout und dachte, okay, ich werde jetzt auf mit Filme machen und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Hab dann sozusagen irgendwann dieses Angebot bekommen und dachte, okay, geil. So, dann haben die mich angerufen.
Der wird's jetzt.
Der wird's jetzt. Und dann sollte ich halt Jason treffen, hab den getroffen. Und der wiederum hatte dann 2 Filme von mir gesehen, Die Welle und Wir sind die Nacht. Und der fand Die Welle so okay und liebt Wir sind die Nacht.
Guter Mann.
Und fand das super. Und wer ist denn die Hauptdarsteller? Und ja, Caroline Herfurth und Jennifer Ulrich fand auch und sagt, die spielen super und die Action und so. Und das hat mir diesen Gig verschafft. Mhm. So, und dann bin ich dahin. Und dann war aber das Problem, das plaudere ich ein bisschen, das hört ja keiner aus dem Nähkästchen. Das Ding war, Jasons Stern war damals, es ist verrückt zu wissen, war gar nicht so groß. Mhm. Also,
der hatte Transporter, glaube ich, gemacht.
Genau, und viele andere. Aber für einen Film, der damals 30 Millionen Dollar Budget hatte, war das nicht ausreichend für das Studio. Das heißt, wir brauchten eine Hauptdarstellerin. So, ich war schon in Thailand am Vorbereiten. Ne? Der ganze Film sollte in Thailand gedreht werden. Und mit dem Produzenten war alles ein bisschen shady. Und der Film spielt ja dann irgendwie auf der ganzen Welt und ruft mich irgendwann Jason an und sagt, okay, in welchem Hotel bist du denn eigentlich in Rio? Ich sage, hey Jason, wir drehen doch alles in Bangkok. I'm gonna call you right back. Zack. Ja. Zwei Minuten später, fünf Minuten später ruft der Produzent an, du kannst doch Jazz nicht erzählen, ja, what the fuck und so. Also ne, so, das, ja. So ging das schon los. Ne? Und dann haben die gesagt, aber wann wollt ihr denn dem Star erzählen, dass wir nur in Bangkok drehen? Ist halt völlig in Ordnung. Das ist halt natürlich super billig und du kannst irgendwie dann doch viel herstellen. So. Ich wollte meiner Frau einen Antrag machen.
Okay.
Dann kommt sozusagen, hieß es, na, wir brauchen einen Star. Alle weiblichen Stars haben abgelehnt. Die Rolle ist ja auch, sage ich mal, es ist die typische Damsel in Distress. Das heißt, du brauchst meiner Meinung nach eine tolle britische Schauspielerin, die auf dem Weg ist, die hat Bock, sich von Jason retten zu lassen und noch ein paar coole Sprüche und das war's. Ja. Dankeschön. So, mehr ist es nicht. Und dann hieß es Jessica Alba. So, und dann haben die mich einfliegen lassen. So, dann habe ich meine Frau mitgenommen nach Los Angeles. Und dann bin ich gelandet in Los Angeles und die erste Nachricht war von CIA, der großen Schauspielagentur, Jessica Alba has no intention to meet Dennis Gansel. Und ich so, das ist ja super. Mhm. Und es war aber ein Spiel der Produzenten. Dann riefen die Produzenten an, das ist ja unfassbar, der fliegt über den gesamten Pazifik und sie muss ihn treffen. Und dann Jessica, die unter uns super cool ist, hat immer gesagt, okay, gut, dann soll er halt vorbeikommen. Ich vorbei, und dann sagt, das ist ja super, wie das hier so läuft. Mhm. Saß ich mit ihrem Küchentresen, durfte mich auch gar nicht richtig hinsetzen, so, weil ich spürte es schon rein raus. Und da wurde daraus ein 4-Stunden-Meeting, wo ich gesagt habe, okay, was können wir machen, um die Rolle für dich cool zu machen? Bin raus, alle Produzenten super happy. Am selben Abend habe ich meiner Frau dann noch einen Heiratsantrag gemacht und sagte, naja, wenn du jetzt Jessica Alba triffst, 4 Stunden und willst mich trotzdem noch heiraten, dann
das weiß ich Bescheid.
Dann weiß ich Bescheid. So, dann haben wir ein Drehbuch geschrieben, das hat aber keiner Jason erzählt. Das heißt, Jason hat dann gesagt, ich will dieses Drehbuch gar nicht verfilmen. So, dann hatten wir sozusagen ein Drehbuch und noch ein Drehbuch und noch ein drittes sozusagen am Set, was die Produzenten gemacht haben, wo einfach Sachen so rausgerissen wurden, die wir nicht gedreht haben. So, und dann kam Tommy Lee Jones noch ans Set und er sagte, du weißt schon, dass ich mitschreiben darf. So, der hatte sozusagen, weil er
so eine Klausel.
Eine Klausel, dass er mitschreiben durfte. So, und dann waren wir so in 2 Wohnwagen. Tommy Lee Jones war in einem Wohnwagen, runtergekühlt immer auf seine 15 Grad, was er da hat, liest Tolstoi, klassische Musik, ja, und gehst immer hin. Und Jason im anderen Wohnwagen, da bin ich immer hin und her, um zu gucken, dass wir sozusagen Pages kriegen für den Tag, dass ich weiß, was ich drehen soll. Mhm. Und meine lieben Produzenten, muss ich leider auch sagen, standen immer so, Gansel! Und gucken so auf die Uhr, ne? Und ich so, alter Fuck, wenn das so läuft, ne, dann, also will ich nicht machen. Ich habe 8 Kilo abgenommen, war fertig. Und habe den Film dann fertiggestellt und bin auch echt nicht super happy mit dem Ergebnis und habe dann so Listen geschrieben für die VFXen, also sozusagen man schreibt als VFXen diese Visual Effects, ne, was man anders machen muss.
Ja.
Und der Cutter hat mir dann erzählt, da saß ein Bulgarin und hat gesagt, was die mit deinen Notizen gemacht haben, die sind direkt in Schredder gelandet. So. Also, und das darf natürlich niemand erzählen. Jetzt, Jahre später, erzähle ich das mal, ne? Weil natürlich bei der Premiere oder bei der Presse saß dann, wo die Leute dich fragen, warum sehen denn die VFXen so aus? Und dann lügst du natürlich, was sollst du sagen? Ich hatte nichts zu sagen.
Ja.
Nee, du sagst natürlich.
Das ist Müllgefüllung, ja.
Du sagst natürlich, ja, und dann haben wir uns die Mühe gegeben und so. Und das war meine Hollywood-Erfahrung. Ich bin total happy, dass ich den gemacht habe. Der Film hat viel Kohle eingespielt.
Also war erfolgreich, ein sehr erfolgreich.
Der hat 140 Millionen Dollar eingespielt. Gut, davon habe ich nichts gehabt, ne? Bei 30 Millionen Dings. Aber war dann doch eben von den Kritiken und insgesamt vom, was bei rauskam, dass meine US-Karriere danach auch wieder so ein bisschen erkaltet ist.
Also
so.
Es hat nicht jemand nochmal angerufen, gab es nochmal?
Doch, aber eigentlich nur so für B-Action.
Ja, ja, dann so. Hast du den Stempel weg.
Und also ich habe so, deshalb wollte ich nur, sorry für die lange Antwort, aber ich wollte.
Das ist super interessant.
Das war einmal sozusagen das Ding, wie das so lief, ne? Und deshalb würde ich sagen, und es gibt viele deutsche Filmemacher, denen das ähnlich geht. Und es geht aber natürlich auch ganz anders. Also Edward Berger, der würde jetzt wahrscheinlich fantastische Erfahrungen berichten.
Wie hieß denn der, der Pandorum gemacht hat? Pandorum.
Christian Albert,
genau.
Toller Regisseur.
Pandorum ist ja genauso gelaufen. Und danach war dann auch Christian Albert nicht mehr zu sehen im amerikanischen Kino.
Und hat dann gesagt, und ich mache halt mein Genre-Zeug hier. Und machte auch super erfolgreich. Ne? Und das macht eben auch nur Sinn. Aber das habe ich dann eben damals so gelernt. Ne? Du musst das Eisen wirklich schmieden und überleg dir genau, welche Produzenten du hast. Und das war sich wirklich. Und wie gesagt, wir haben dann viele Sachen, manchmal war es auch cool, aber das war auch, Jason war dann so angefressen auch von diesen Produktionsbedingungen. Also noch eine Geschichte, sorry, ne, muss ich noch erzählen.
Nicht sorry, dafür bist du hier, das sind die Geschichten, das wollen die Leute hören.
Drehen wir in Phuket, so, und dann sehe ich im Drehplan, also Drehplan ist das, wo draufsteht, wann, wie, wo was gedreht wird. Und da sind so Sachen im Drehplan ganz nach hinten, da sage ich, aber wir fliegen doch morgen alle. Dann haben die Produzenten einfach alles, was sie nicht mehr drehen wollten, einfach nach hinten gepackt. So, und dann sage ich irgendwie, und dann kommt da Jason zu mir, Dennis, what's going on? Do you know when we're gonna shoot this? Und ich so, actually, I think it's gonna be delayed, bla 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 bla. Und dann haben die Produzenten mich wieder zusammengeschissen nach dem Motto, wie ich ihm denn das erzählen könnte. Sag ich, wann wollt ihr eurem fucking Star, Entschuldigung, erzählen, dass diese Szenen nicht gedreht werden? Hm. Also so ging das da ab. Also absurd, muss man ja wirklich sagen. Ja, ja. So, das ist jetzt natürlich bei großen Hollywood-Studios, so wird da nicht gearbeitet. Aber dachte ich, meine Herren, das ist auch ein raues Klima, in das man geraten kann. Ne?
Ja, schon ja, noch
das
meistens
war meine Erfahrung leider.
Ja. Das braucht eigentlich eigene Dokumentation über die Finanzierung von Filmen, weil da geht es genauso seriös wie dubios zu.
Na gerade, ich
habe Gelder Tommy Jones zum Beispiel, ne? Das war dann so, der hat dann eine Million, darf ich das sagen? Okay, so wohl. Der hat eine Million Dollar bekommen für Fly In, Fly Out. Ich so, was ist denn Fly In, Fly Out? Heißt, du machst einen Deal mit dem Schauspielagenten und sagst, pass auf, wir nehmen jetzt Robert, eine Million Dollar, Bangkok, Dennis Gansel, noch nie gehört, wurscht, der kann irgendwie vielleicht doch ein bisschen was, Regisseur, Samstag einfliegen, First Class, alle fliegen ja nur so ganz bestimmte Fluglinien. Gehst hin, triffst einen Regisseur, Montag, erster Drehtag. Und am Sonntag garantieren wir dir, bist du raus. Und da sagst du natürlich als Robert, okay, das ist natürlich, dann mache ich den Film. Mhm. Und so werden die Deals geschlossen, gerade wenn der Dreh immer näher rückt, weil das natürlich für alle dann viel besser klingt als, ah, Robert, wir drehen da so einen Film, eventuell in Bangkok oder auch in Rio und coole Rolle aber auch und so. Und so versucht man so diese Deals zu machen. Mhm. Da habe ich wahnsinnig viel drüber gelernt. Und so kriegt man dann halt auch diese Leute, ne? Und das war genau sehr klug ein.
Wenn die mal kurz Zeit haben, ne? Zwischen ja. zwei Projekten, zwei Wochen Zeit, was machen wir jetzt?
Tommy Lee habe ich kennengelernt, dann am selben Abend war Kostümprobe und Haarschnitt. Also für andere große Sachen, so arbeitet der natürlich nicht bei No Country for Old Men.
Ja.
Natürlich ein anderes Qualitätskaliber. Aber bei uns war das genau der Deal. Dann haben wir Haare gedingt, keine Ahnung, haben uns ein Abendessen gehabt und dann fand er mich so ganz cool und hat eben so seine berühmte Vietnam-Geschichte erzählt, wie er zum Schauspieler wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Super berührend. Mhm. Weil er wollte nämlich eigentlich, er war ja Profisportler, ging nach Vietnam und sein bester Kumpel wollte Schauspieler werden und starb in Vietnam. Die waren irgendwie im Da Nang-Delta. Und die Story goes, dass Tommy Lee Jones zurückkommt und hat unter anderem wegen seinem Freund gesagt, ich mache das ihm so und hat mit der Schauspielerei angefangen.
Krass.
Und das war so eine Story, die er mir dann erzählt hat. Ne? Irgendwann ne, hat er, ist das Eis so gebrochen zwischen uns. Und hat mir auch von seiner Rinderzucht erzählt und die ganzen Sachen und so. Und ein ganz feiner, super cooler Typ.
Also nicht und schwierig?
Nee.
Okay.
Die sind alle nicht schwierig, würde ich sagen. Die sind alle irgendwie auch professionell, auch, aber auch bei Jason oder Jessica Alba, dass sich da jemand verspricht oder den Text nicht kann. Das kommt nicht vor.
Krass.
Du musst auf bestimmte Dinge achten, auch wieder, Entschuldigung, muss ich nochmal erzählen, das ist so immer der Invitation Game. Supergeil. Bei den Stars läuft das so. Das Invitation Game ist, du kannst dir einfach sagen, Robert, komm ans Set, wir drehen jetzt. Und sagst ja, okay, Dennis, alles klar, bin dann gleich da. Da musst du an den Trailer klopfen. Ja, 10 Minutes. Und eine bestimmte Regel einhalten, wie das ist. Invitation, Call to Set und so. Also bei jeder Produktion ist ein bisschen anders. Und dann kommt der ans Set. Und das muss natürlich alles zeitlich einplanen, wann du die Leute brauchst. So, und irgendwann habe ich gemerkt, sobald die Kamera ausgeht, dreht sich Tommy Lee Jones um und schlurft zurück. Der Schnellste, so. Und dann beginnt das Invitation Game von vorne. So, das heißt, wir haben irgendwann einen Trick gemacht, weil wir auch so unter Druck waren. Also Daniel Gottschalk, ein toller Berliner Kameramann, hat da Kamera gemacht. Ich hab gesagt, Daniel, wir lassen jetzt einfach laufen. Wir haben die Kamera einfach laufen lassen, komplett irre. Und sind dann einfach irgendwie von der Totale schnell vorgehetzt, um bloß nicht die Klappe zu schlagen. Mhm. Und dann hat er das natürlich immer mitgekriegt und grinst dann auch so, yeah, I know what you're playing, yeah, but it's alright. So.
Habt ihr da noch auf Filmgerät oder digital?
Nee, digital.
Okay.
Und die ganze, also es war schon sehr lehrreich, aber auch, wie gesagt, echt stressig.
Aber ich kann mir vorstellen, dass du bei Planet der Affen auch wahrscheinlich ein paar Haare verloren hättest, denn gerade so mit dem Aufkommen an Spezialeffekten, gerade wenn du das vorher noch nicht hattest, das muss hart sein.
Ich wusste es nicht. Ich wusste den Ansatz nicht. Es ist so. Aber wie gesagt, bei solchen Studios, man hätte mir mal sagen müssen, pass auf, du kriegst Leute an die Hand. Mein Veta hat's ja dann gemacht, der Workshop und so. Die hatten ja, du hast halt einfach relax. Du hast dir 15 bis 18 Millionen Dollar für diese Effekte. Wir kriegen das schon irgendwie hin als Studio. Aber ich wusste es nicht und hätte meine Frau nie kennengelernt und hätte nicht diese tollen Kinder jetzt. Also alles gut. Aber da denke ich manchmal, ne, mein Gott, diese Entscheidung, die man trifft, auch bei deutschen Produktionen. Zu was hat man da Nein gesagt oder zu was dann auch Ja und so. Und was hätte sein können. Also damit hadert man schon.
Wir haben Anfang des Jahres wieder darüber geredet und wir hatten sehr viel Echo von unserem Publikum, vielen Filmschaffenden, wo es sich also normal ist es manchmal im Frühjahr oder Winter so, dass man einen Monat nichts zu tun hat. Aber jetzt waren das ja regelrecht oft so 4, 5 Monate bei den Leuten, die uns geschrieben hatten. Ich als Kostümbildner, ich als Beleuchter habe nichts zu tun.
Die Branche scheint ein Riesenproblem gerade zu haben.
Und jetzt hast du Der Tiger gemacht, als nächstes kommt The Prototype. Ist das nicht auch sehr, sehr schön zu wissen, ey, ich komme aus einem Projekt und ich gehe in ein Projekt rein?
Ja, sehr beruhigend. Vor allem, wenn man eine Familie ernähren muss. Ja. Kann ich wirklich sagen, das ist schon gut.
Aber hast du den Überblick, kannst du sagen? Weil wir fragen
uns, ich habe den genauen Überblick sogar. Der Moritz Polter, der Produzent, der tolle Produzent von Das Boot, hat mir gesagt, es ist exakt die Hälfte, was nur noch gedreht wird. Netto-Drehtagen in Deutschland. Die Hälfte ist weggefallen zwischen 2024 und 2021. Das heißt, wir reden über eine Halbierung des Produktionsvolumens. Das ist ein absoluter Kahlschlag und wirklich ganz furchtbar. Und dazu kommt natürlich noch ganz viele Leute, ja unter anderem auch ich, in Prag drehen.
Mhm. Also Filme und Serien.
Film und Serien, weil der Kostendruck so stark ist, dass ich sage, man kriegt es einfach nicht mehr hin. Ja. Und da muss sich dringend was ändern. Ja,
das hat mit Dingen wie Mindestlohn und so weiter zu tun.
Ja, und auch natürlich die Streamer machen nicht mehr so viel. Netflix hat sehr viel mehr gedreht. Die merken einfach auch, man braucht nicht mehr so viel deutsches Produkt, weil koreanische Serien gucken die Leute in Deutschland auch und es ist auch echt super. Und auch Filme, das rechnet sich einfach nicht mehr so. Ne? Und
die Öffentlich-Rechtlichen haben, glaube ich, ganz viel Fiction auch gestrichen.
Ja, machen Gott sei Dank noch viel, noch tolle Sachen. Ich habe neulich Herrhausen gesehen, diese Dreitaler. Fantastisch. Also es gibt immer wieder Perlen. Aber
ZDF kooperiert jetzt, glaube ich, mit Netflix. Irgend so einer komischen Mediathek. Hm. Nee, mit Disney Plus. Mit Disney Plus.
Genau. Es sollte ja eigentlich eine Renovierung der Filmförderung geben. Auch so Incentives quasi, damit wieder Geld in Deutschland auch ausgegeben wird. Ich habe gar nichts mehr davon gehört. Also
das ist, glaube ich, noch, da bin ich ein bisschen nicht ganz so 100% informiert, aber das ist noch in der Mache. Da gibt's
wie lange macht man da nur dran?
Ja. Oder ist es schon, na, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Es ist auf jeden Fall, das Problem ist erkannt. Und man versucht da wirklich dagegen zu steuern, klar.
Haben wir noch Fragen von den Zuschauern?
Ich habe immer wieder Sachen untergebracht, die aus der Community gekommen sind. Aber zum Beispiel hätten wir, was wärst du geworden, wenn es mit der Karriere in der Filmwelt nicht geklappt hätte? Also ich wäre zum Beispiel ja gern Trüffelsucher. Ganz, ganz komisch. Hast du
als
die,
Kind groß geworden im Trüffelsucher.
Hast du die alternative Karriere, wo du sagst, ich wäre gern, weiß ich nicht, Schweinebauer, hätte auch gerne Rinderzucht?
Nee, ich hätte keinen Plan B, aber ich habe immer gerne unterrichtet. So, also ich habe immer so Seminare gegeben. Ich wäre, glaube ich, gern Lehrer geworden. Das, glaube ich, hätte mir Spaß gemacht.
Welche Fächer?
Geschichte. Geschichte, Deutsch, sowas. Also ganz klassisch so. Meine beste Freundin ist auch Geschichtslehrerin, die heißt Silke Gerkens. Ja, deshalb heißt ja auch Philipp Gerkens im Film. Die
nach
hat das,
der besten Freundin.
Ja, ja, der hat das auch sozusagen, die hat das inspiriert, auch so ein bisschen die Geschichte. Das wäre wahrscheinlich geworden, ja. Säße ich jetzt in Hannover und wäre jetzt Geschichtslehrer. Ja, warum nicht?
Und ich wäre in einem deiner Kurse eingeschlafen. Ich habe Geschichte mal gehasst, wie die Pest. Ich erinnere mich heute
versucht,
noch.
Aber wenn nicht zu machen. Ich habe so eine Panzergeschichte.
Weiß ich. Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber ich weiß noch so die Dolchstoßlegende. Ich dachte mal, boah, ist das eine Scheiße.
Wer hat uns verraten? Dann ganz klassisch. Hast du einen Lieblingsfilm?
Also ich habe neulich mal wieder nachgedacht. Ich finde Quadrophenia, um jetzt mal was Unbekanntes zu nehmen, sensationell immer noch. Dann liebe ich Der Prozess von Orson Welles. Dann die Klassiker, die jeder sagt, Seven und Fight Club, absolut fantastisch. Club der Toten Dichter ist bei mir ganz, ganz weit vorn, der mich immer noch wirklich zu Tränen rührt. Das sind so Klassiker, die ich wirklich immer wieder anschaue. Und Tanze Vampire, auch großartig.
Gibt es da so eine Initialzündung? Gab es so diesen einen Filmmoment, wie Spielberg zum Beispiel als Kind erzählt, erste Mal Kino, ihm ist klar, ich muss sowas machen?
Zurück in die Zukunft.
Ja?
Aha, welcher?
Habe ich gesehen, Teil 1. Habe ich mit 11 gesehen, dachte, also, wie unfassbar gut dieser Film ist und wie perfekt, das merkt man ja wirklich auch, wenn man den dann auch als Erwachsener wieder mal sieht, ne? Da stimmt alles. Absolutes, makelloses Meisterwerk. Ja.
Hast du
Teil 1, die anderen dann lässt schon stark nach.
Hast du mal diese Studiotour bei Universal in L.A. gemacht, wo man auf dem Marktplatz und die Uhr und alles da hat?
Ist doch geil, oder?
Ja, mega, geil. Mega, an so einem Ort zu sein.
Ja.
Ich bin gerade in Gedanken, ich habe mir die Zugfahrt aus dem dritten Zurück in die Zukunft angeguckt, den mögen immer ganz viele nicht. Und ich kann da nicht mitgehen. Ich finde den dritten Teil von Zurück in die Zukunft auch wirklich gut. Und Robert Zemeckis ist ein Meister. Ich finde die Musik von Alan Silvestri finde ich toll. Gestern die Musik in eurem war übrigens auch echt stark. Also es hat wirklich war ein schönes Gesamtpaket. Sitzt du denn auch zusammen mit dem Komponisten oder lässt du einfach machen?
Nee, der Heiko Meil hat die Musik gemacht, den kenne ich schon ganz lange, der hat auch Wir sind die Nacht die Musik gemacht und Die Welle und so und Vierte Macht, ganz toller Musiker. Übrigens einer der Gründer der Band Camouflage, der kommt sozusagen aus der Musik. Mhm. Ja, das ist auch so dieses elektronische Backbone, was
das
er da sagt.
Ist doch Love is a Shield.
Exakt, genau.
Bei mir im Ort hat einer der Camouflage-Sänger sein Ferienhaus. Ah, und den habe ich da mal kennengelernt. Witzig, skurril.
Die gehen immer noch auf Tour.
Ja, und das ist ein Riesending. Ja. Dieser Song, Love is a Shield, ist ein Riesending auf argentinischen Hochzeiten. Ja. Die sind in Südamerika wohl extrem erfolgreich. Ja, ja. Ja, die hatten jetzt irgendwie 30 Jahre oder sowas, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren.
Ich war auch in Hamburg, war ich auch noch beim Konzert.
Witzig. Ja. Da ja David jetzt nicht da ist, wie ist denn das mit Schauspielführung? Bist du da jemand, der hingeht und sagt, ich brauche das so und so? Bist du sogar einer, der Sachen vormacht? Mm. Oder lässt du die erstmal? Oder
ich bin im Laufe der Jahre pragmatischer geworden. Also ich habe früher immer versucht, so wie man das von der Schauspielführung irgendwie so kennt, ja, man soll ja keine direkten Anweisungen geben und sozusagen dann stell dir vor, dass du das und das. Ich bin pragmatisch geworden und sag, pass auf, also teilweise wirklich ein bisschen leiser, ein bisschen so, oder könntest du hier noch ein bisschen intensiver, ne, rangehen, um einfach beim Film, beim Drehen relativ schnell hinzukommen. Ich versuche aber viel zu proben, also viel in die, also Charakterarbeit zu machen. Und da versuche ich schon sehr, sehr genau zu arbeiten schon. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich quäle die Schauspieler, aber ich versuche auch wirklich echt viele Takes zu machen und da reinzufühlen. Aber ich liebe Schauspieler, ich bewundere sehr, sehr, was die machen und bin begeistert, wenn ich tolles Filmschauspiel sehe. Also das kann mich wirklich, das haut mich vom Hocker, bei amerikanischen Filmen natürlich, auch bei deutschen dann auch, wenn ich es dann sehe. Und bin da sehr dankbar, was man da kriegt. Aber da bin ich schon relativ hands-on, würde ich schon sagen. Ja.
Wir kriegen ganz häufig die Frage von unseren Zuhörern oder auch auf den YouTube-Kanälen, ob wir denn sagen können, was macht ein Regisseur eigentlich? Wenn es den Oscar für den besten Regisseur gibt, wofür bekommt er den dann eigentlich? Weil es ja sehr unterschiedliche Leute gibt. Es gibt die, die mehr mit Schauspielern arbeiten. Ja. Es gibt die Techniker wie ein David Fincher, die Leute, die eher hinter der Kamera sind.
Eigentlich so wie die künstlerische Gesamtleitung, würde ich sagen.
Hm. Das heißt,
wie der Architekt beim Bau.
Mein Vater war mitgeschrieben.
Genau, und der ist sozusagen dann, wenn man das Haus sieht und sagt, das ist ja eine tolle Villa geworden, dann sagt man, da ist der Regisseur vielleicht am ehesten noch der Architekt. Er hat es nicht gebaut, er hat auch nicht die Steine aufeinander gepackt, das hat der Kameramann und der Oberbeleuchter irgendwo gemacht und die Schauspieler. Aber er hat sozusagen die künstlerische Gesamtleitung und versucht sozusagen überall dem seinen Stempel aufzudrücken.
Wenn ich so eine Filmdoku sehe, also so Behind-the-Scenes-Material, dann habe ich das Gefühl, bei Regisseuren immer nur zu hören, eigentlich bist du der Knotenpunkt, wo alle Probleme zusammenlaufen.
Ja.
Und du musst jede Sekunde 12 verschiedene Probleme lösen.
Zwischen dem Trailer von Jason's Dead.
Ja, aber das klingt für mich immer gar nicht nach künstlerischer Vision, sondern eher, es klingt nach Burnout. Es klingt nach permanentem Burnout und dann am Ende kann man dann sagen, irgendwie habe ich die Nummer hier zusammenbekommen. So klingt Regie für mich.
Es ist auch viel so, gerade weil die Zeit fehlt häufig. Aber wenn du gut vorbereitet bist, dann hast du, sag ich mal, das Rückgrat schon dessen. Und dann hoffst du, also die schmutzige Wahrheit ist, man versucht nicht zu viele Fehler zu machen. Mhm. Irreparable Fehler passieren im Drehbuch und im Casting. Das kriegst du nie wieder eingefangen, meiner Meinung nach. Mhm. Viele haben diese Meinung. Wenn du da sauber arbeitest, dann hast du schon mal 70% des Films im Sack. Und dann versuchst du im Grunde genommen am Set nicht so viele falsche Entscheidungen zu fällen. Sie werden dir passieren. Aber wenn du so eine Quote hast von 10 superschnellen Entscheidungen, was, bam, 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 und wie sieht die Krawatte aus und das, und können wir hier noch, und wir haben keine Zeit mehr, ist das vielleicht auch in der Zweier, und den Gegenschuss schaffen wir nicht mehr, kann der sich vielleicht mal umdrehen und der Panzer und so weiter, und das schaffen wir jetzt, und das Rohr kann sich später, brauchst du das jetzt, oder kann sich das später in der VFX, und dann weißt du aber noch nicht, kostet das 10.000 Euro, und du versuchst bei diesen Fragen, und weil du immer Zeitdruck hast, ja, also bei uns kannst du ja nur irgendwie 10-12 Stunden drehen, nur, ja, und dann ist der Tag zu Ende, das heißt, du musst doch alles schaffen. Und wenn du eine Quote hast von 10 Entscheidungen, sind 8 oder 7 richtig, ist das okay.
Mhm. Gibt es eine beste Entscheidung im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, das die Einstellung, der Moment, da ist mir was gelungen, das war wirklich mehr, als ich mir träumen konnte?
Ja, die beste Entscheidung, würde ich natürlich jetzt retrospektiv sagen, war natürlich zu sagen, okay, ich mache die Welle. Das ist immer noch, glaube ich,
und so. Rufe Robert Hofmann an.
Genau.
Und dann kommt das Große.
Ich frage mich manchmal, wie es geworden jetzt, wäre. Ich frage mich manchmal, wie es geworden wäre. Vielleicht wärst du jetzt nicht hier. Ja, das ging dann nachher auch ganz gut alles, aber ich, wirklich. Wenn du mal einen Platz für uns hast, gönn ihn uns doch.
Ja, finde ich super.
Wir machen das, oder? Ja. Wir als Komparsen gehen wir da hin, so, ich hätte Lust. Ja. Einfach wie so ein runder Abschluss. Wir finden jetzt auch
wie man das so macht, nur einfach an der Tankstelle steht, ne? Prototyp fährt vorbei.
Einfach unser Moment. Unser Moment und dann machen wir so ein schönes, und dann machen wir so ein schönes Community-Screening nur für den Film. Und warum denn nicht? Ja, wozu sind denn die Möglichkeiten da? Dennis, du wirst ein viel beschäftigter Mann und musst nämlich gleich weiter an das nächste, ja, in die nächste Produktion. Wir danken dir von tiefstem Herzen für die Einblicke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir finden, das ist nicht selbstverständlich, aber auch schön zu sehen, dass das gesehen wird, dass Podcast ein Medium ist, wo es auch Sinn macht zu sein.
Wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg mit der Tiger, dass es gut ankommt. Gestern auf der Premiere lief das gut. Ich kann dir nochmal sagen, gräm dich nicht zu sehr wegen Wir sind die Nacht. Mich hast du abgeholt, deine Frau nicht. Egal. Ja,
aber sie mag den Tiger, das ist doch schon mal gut.
So,
Ehe wieder guck gerettet.
Mal, Ehe wieder gerettet. Ab dem 18. September im Kino und dann sicherlich auch der Weihnachtsfilm schlechthin dieses Jahr.
Ja.
Der Tiger.
Und dann
was Besinnliches unter den Beinen.
Sind wir mal gespannt auf The Prototype.
Man darf nie vergessen, wenn dann erstmal Weihnachten vorbei ist, sind die Leute sofort im Feuerwerksmodus. Ja, insofern.
Das stimmt.
Der Tiger. Und
wenn Amerika nochmal anruft wegen Planet der Affen, sagt ja.
Vielen Dank, Dennis.
Ich danke euch für die Einladung.
Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der Prototype mal wieder.
Sehr
dann
Zeit
hast. Ja. Vielen lieben Dank und euch allen da draußen wieder. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Bis dann, macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.